Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Der hat einen Löffel. Hallo. Und einen Teller.
Ja, ich habe mir was zu essen geholt. Warum denn nicht? Wir sind eine Familiensendung, wir machen alles das, was Familien auch machen. Und ab und zu wird auch gegessen. Es
und
ist Sonntag,
geschlagen, ja. Ab und zu wird auch geschlagen bei uns.
Ja, es ist Sonntag, der 15. Dezember, es ist der 3. Advent. Das ist Fest und Flauschig in ihrem Spotify. Letzte Woche, ich muss mich entschuldigen für die Sendung letzter Woche. Das war wirklich eine ganz schlimme Sendung, meines Empfindens nach. Haben wir uns da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert.
Nee. Aber mein Gott, das gehört zum Leben dazu, Jan. Du kennst uns doch. Wir sind wankelmütige Charaktere und manchmal haben wir auch einen schlechten Tag und dafür lieben uns die Leute genauso.
Ich weiß nicht, ob die Leute uns deswegen lieben, aber ich hab viele Leute haben mir bei Instagram diese beiden alten Herren aus der Muppet Show zugeschickt. Mhm. Und das war letzte Woche wirklich eine Sendung, wo ich sagen würde, genau so war es. Auf dem Balkon sitzen, auf die Bühne gucken, selber nicht merken, wie scheiße man ist und einfach losballern.
Einfach losballern und das befreit einen. Hast du dich nicht wahnsinnig gut in der letzten Sendung gefühlt? War das nicht für dich?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Bist du dann so, oh Gott, die Leute da draußen, was haben wir gemacht? Wir verlieren unseren Kultstatus oder so.
Ja, nee. Ich mache mir wenigstens noch Gedanken. Einer von uns muss sich ja hier ein paar Gedanken machen. Ich weiß, du bist längst in ganz anderen Sphären. Das muss man wirklich mal sagen.
Ach Quatsch.
Das wirst du mal von der Brust bekommen. Ich habe deinen Ausflug zum Norddeutschen Rundfunk gesehen.
Hast du es dir wirklich angeguckt?
Und ich habe vor allen Dingen mir extra nochmal, weil ich aus engsten Familienkreisen wurde ich angerufen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass Leute aus diesem engen Familienkreis sich überhaupt Leute dafür interessieren, was wir so beruflich machen. Weil normalerweise kriege ich aus diesen Familienkreisen nur so Anrufe wie, hey Jan, sag mal, soll ich dir was, soll ich dir Gulasch mitbringen?
Ja, sowas.
Dann hast du was zum Einfrieren.
Aber das freut mich ja, dass jemand aus deinem engsten Kreise diese Sendung auch gesehen hat. Und daraufhin hast du dann auch geguckt.
Nein, ich hab zuallererst, Entschuldigung, ich hab gerade Tofu in den Mund gesteckt.
Du hast zuerst meinen Auftritt bei der NDR Talkshow gesehen. Dafür muss Jan, ey, darüber müssen wir echt kurz reden. Das muss ich auch.
Das Gute vorweg. Mhm. Also diese NDR-Geschichte, die Geschichte einer Nacht, das war wirklich ganz fantastisch. Ganz, ganz tolle,
Dankeschön.
Alte, eine wirklich ganz tolle Sendung. Und mir schreiben Leute, weil sie sich wahrscheinlich nicht trauen, dir zu schreiben, stellvertretend, wie gut das geworden ist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie seit langem nicht mehr so ein Feedback bekommen. Egal, hier Instagram, meine E-Mail-Adresse und Facebook, alles ist dicht geschossen mit Nachrichten von Leuten, die Sendung gesehen haben und mir unbedingt was mitteilen wollten. Was mich total gefreut hat, aber auch total überfordert hat. Jetzt kommst du zu dem negativen Teil deiner Geschichte und zwar meinem Auftritt bei der NDR Talkshow. Ich weiß.
Nee, nicht negativ. Ich fand es mega geil, aber man hat gemerkt, dass Hubertus Meyer-Burkhardt, einer der beiden Moderatoren der NDR Talkshow und auch Barbara Schöneberger, ihr wohnt doch in derselben Straße. Ihr müsstet dich doch eigentlich kennen, dass sie leicht überfordert waren.
Die waren leicht überfordert und ich war auch wirklich schwer genervt, weil ich irgendwann während der Sendung mitbekommen habe, ich bin wieder der letzte Gast. Es waren drei Hauptakteure, die alle über 80, 90 sind, die dort gesessen haben hinter mir, die auch noch gezeigt worden sind. Ich war genervt, dass man uns als Letztes und vor allem diese alten Menschen so lange in dieser Sendung warten lässt. Und ich habe eine Sache gelernt, dafür muss ich mich entschuldigen, auch bei der Redaktion in der Talkshow. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht 2 Stunden da sitzen und da wird jeder irgendwie abgearbeitet. Erzählt seinen Promo-Quatsch ziemlich blutleer, das ist meine Meinung. Und dann irgendwann bist du als Letzter dran. Ich wäre gerne professioneller. Es ist meine Schuld, es ist nicht die Schuld, dass ich jetzt, ich wollte auch gar kein Rebell sein, aber auch mit Robbie Williams, ne? Ich habe mir gedacht, das wird ein bisschen witzig. Das war einfach so, der kam da rein, alleine, dass man das überhaupt macht in so einer Talkshow, Jan. Dass denn Robbie Williams, der ist ja echt kein Megastar mehr, dass der da jetzt noch so reingeführt wird, dann singt er seine beiden mittelmäßigen Lieder und wird wieder rausgeführt. Das fand ich irgendwie affig. Entweder der Typ kommt und sitzt da 2 Stunden Stunden und quatscht mit. Was aber nicht möglich ist, weil das ja keine Talksendung ist, wo du 2 Stunden quatschen kannst, also mit durcheinander, sondern jeder wird ja so abgearbeitet. Und ich fand es wahnsinnig langweilig. Und ich habe gedacht, man sieht's nicht. Und dann haben mir Leute Screens geschickt von meinem Gesicht.
Du
sah wirklich aus, als weil ich gleich einmal in die Schnauze hauen würde.
Und also mein engster persönlicher Kreis hat gesagt, es gab viele, viele Zwischenschnitte von dir, wo du komisch geguckt hast. Und ich habe Robbie Williams gar nicht, ich habe es gar nicht gesehen. Also der ist aufgetreten, relativ am Anfang wahrscheinlich.
Nein, in der Mitte.
Und dann ist er wieder abgehauen. Oder in der Mitte abgehauen.
Ich habe auch irgendwie die Ahnung, wir haben am Tag vorher, ich Video geschickt, zufällig telefoniert, weil ein Mann vom ProSieben so einen Kontakt hergestellt hat. Und wir haben ganz nett geredet. Aber ich habe da schon gemerkt, er sollte ja fest und flauschig sagen, das habe ich online gestellt und haben uns unterhalten, dass wahrscheinlich irgendwelche Leute, und das ist natürlich mein großes Problem, die mich nicht einschätzen können, ihm gesagt haben, ja, Olli Schulz ist der crazy guy, take care und so. Und dann hat er mich auch gar nicht beachtet, wollte auch gar nicht weiter da in der Sendung reden, weil er dachte, ah, hieß er, und dann haben mir auch noch Fans, hey, wir sind mit Robbie Williams im Chat, im Fan-Chat, wir haben ihn schon vorgewarnt, was für ein verrückter Typ du bist. Ich hätte einfach gern, und dann denke ich auch so, ihr seid so dumm, was denkt ihr denn, dass ich dem jetzt da irgendwie bloßstellen will? Aber man kann noch mal ein bisschen irgendwie geil ablabern. Der hat so richtig öde Promo-Gelaber für seine blutleere Weihnachtsplatte, auch noch in beschissenen Klamotten, also ist jetzt auch nicht mein Problem mit seinen Klamotten, aber so hohen Stiefeln, und kam da an, hat sich so zwischen denen gesetzt, und dann fand ich das alles so affi, auch Barbara Schöneberger in dem Augenblick, die ich sehr liebe, Barbara, aber so dieses, oh, jetzt kommt der Mann, wo alle Frauen wieder so, ich, das ist so irgendwie so echt seit Mitte der 90er ausgestorbene Fernsehkultur, die immer noch da stattfindet. Und eine Sache, muss ich ganz kurz sagen, hat mir genug Tun gegeben, wir hatten 13% Quote mehr als die NDR Talkshow. Und das
Moment mal, wie 13% mehr, wie kann das denn sein?
Also nicht 13, ich glaube, wir hatten auf alle Fälle mehr, wir hatten eine höhere Einschaltquote als die NDR Talkshow, die vor uns liegt. Und das war so ein bisschen eine kleine Genugtuung, weil ich mag Talkshows, ich mag Barbara Schöneberger, auch Hubertus Bock hat Meier, den hat einer wahrscheinlich vorgewarnt, Olli Schulz kommt, dann die erste Frage war, stellen Sie sich doch mal vor, da hätte ich am liebsten gleich eine geklatscht, ganz ehrlich, stellen Sie sich doch mal vor, dann lad mich doch nicht ein in die Show, Mann, stell du mich doch vor. Und das war alles ziemlich, das war wie so
Beamten-Moderation. Du hast fürs Fernsehen, hast du zu viel Gefühle. Das ist einfach, wenn du Gefühle hast und Fernsehen, das funktioniert nicht. Das ist, auf lange Sicht funktioniert das nicht, weil du musst abrufen, du musst performen wie ein Schauspieler, der sich selber spielt. Und wenn du wirklich was fühlst bei der Sendung, dann ist das ganz schlecht, darüber zu reden mit Leuten, die so abgewichst und professionell sind.
Ja, aber ich finde, abgewichst und professionell hat auch das Fernsehen ein bisschen kaputt gemacht und auch ein bisschen gelangweilig gemacht. So. Und es tut mir trotzdem leid, ich will in Talkshows gar nicht so rüberkommen, als wenn ich jetzt hier der Antityp bin, der alles doof findet. Wird mir eine Lehre sein, die haben sich beschwert bei meinem Management, dass ich nicht mehr eingeladen werde in die NDR Talkshow. Also der Dampfer ist abgefahren wahrscheinlich.
Da kann das Management wahrscheinlich sich dann auch zurückbeschweren.
Ich sag trotzdem mehr Quote als die Talkshow selber. Also beschwere
mich nicht. Genau.
Orientiert euch mal lieber ein bisschen an. Ach egal. Komm. Ich muss eine Sache sagen.
Naja, also es sind diese Mediengeschichten. Kann man ruhig. Lass uns das direkt alles aus dem System bekommen zu Beginn, damit wir wirklich nach hinten raus eine weihnachtlich entspannte Sendung werden und nicht so aggressiv. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Mach mal.
Ich wollte nur sagen, dass es mich wahnsinnig gefreut hat, dass die Sendung so gut ankam, weil das hat man, glaube ich, wirklich gemerkt, dass mir das wahnsinnig am Herzen lag und dass ich einfach mit 4 Menschen, die in einem gewissen Alter sind, auf ihr Leben zurückblicken möchte und auch einmal, wie die das Leben so sehen. Das war alles, dass das Ganze eine ziemlich gute Einrichtung war. Das muss ich auch nochmal kurz erwähnen. Das ist wichtig. Weil nicht jede Pflegestation, nicht jedes Altenheim, Seniorenheim sieht so aus wie dieses. Ja. Das war schon, aber mir ging es in erster Linie darum auch, wir haben uns, glaube ich, 10 oder 11 Altenheime angeguckt und mir ging es darum, 4 Leute zu finden, mit denen man coole diskutieren kann. Ich wollte jetzt nicht das Pflegewesen Deutschlands irgendwie aufdecken. Da gibt es ganz andere schwierige Faktoren, das weiß ich selber. Aber darum ging es in meiner Sendung nicht. Ansonsten habe ich nur durchgehend gutes Feedback bekommen, außer dass Leute sich über meine Frisur beschweren. Und dann auch so ernsthaft, so, ey Olli, bitte mit kurzen Haaren siehst du viel besser aus. Bitte schneid dir die Haare ab. Das finde ich auch ein bisschen anmaßend. Ich bin 46, Mann. Ich gehe nicht dahin, weil alle denken sollen, ich bin fuckable. Damit habe ich nie angefangen irgendwie. Ich bin nie von vornherein, ey geil, du musst dich geil machen. Das war noch nie einer meiner großen, also
Stärken.
Stärken.
Sex war nie meine Stärke, Sex war, Olli Schulz.
Und ich gehe auch nicht dahin, um irgendwie fuckable für euch auszusehen. Aus wie so Typen, die mir das schreiben über Insta. Und dann gucke ich mit deren Seiten, also austauschbare Typen, die auf Porsche stehen oder irgendwelche Scheißfrisuren tragen und alle austauschen. Nicht alle.
Es kommt auf die inneren Werte an. Lass dich nicht fertig machen. Lass dich nicht runtermachen.
Aber mit anderen Worten, ich habe mich total gefreut. Und ich habe mich auch gefreut, dass du es gesehen hast. Wirklich.
Ja. Ey, und sag mal, was ich nochmal kurz ergänzend hinzufügen muss, weil ich tatsächlich, ich weiß, dass total viele Leute aus dem Pflegewesen, das ist komischerweise immer so, das war früher schon bei meiner Radiosendung so, bei der Late Line so, dass,
Sendung.
dass die gerne so Sendungen hören, wo viel geredet wird, weil sie dann teilweise, wenn die alten Leute schlafen oder die auf Station Wache schieben oder viel Zeit haben für sich in langen Pausen, das auf dem Weg zur Arbeit hören. Viele Leute hören aus dem Pflegebereich unsere Sendung. Und ich finde, das ist ein guter Hinweis. Es ist wirklich ein ganz tolles Altenheim gewesen. Ganz tolle, stolze, intelligente, lustige alte Leute, die tolle Geschichten erzählt haben. Aber die Realität sieht ja meistens leider nicht so schön aus. Es geht um die Geschichten.
Die vier Menschen haben alle Glück, dass die alle relativ gesund durchs Leben gekommen sind.
Und dann auch noch die Liebe, die späte Liebe. Das war wirklich, das fand ich so rührend. Und ich habe gerade eben, als du es erzählt hast, zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass ja nicht nur du da bis zum Ende warten musst. War das live eigentlich um kurz vor 12 oder wurde das vorher aufgezeichnet?
Nee, das wurde irgendwie um 20 Uhr aufgezeichnet.
Trotzdem, aber dass sie trotzdem da zwei Stunden sitzen mussten. 97-jährige
Menschen da sitzen und zwei Stunden sich irgendwie anhören müssen von, was weiß ich was, ich habe alles vergessen. Ich muss sagen, Milan Peschel, den ich sehr als Schauspieler schätze, der hat auch überhaupt keinen Bock. Vielleicht hat er es auch ausgestrahlt oder ich, der musste Promo machen. Das ist gleich bei Schauspielern so üblich, wenn die einen neuen Film machen, dann müssen die in Talkshows und manchmal sieht man denen das auch so an, dass die keine Lust haben. Es war vielleicht auch nicht die allerspannendste Runde und so. Irgendwie tut es mir trotzdem leid, Jan. Ich muss nur mal ganz kurz sagen.
Aber also, was mich schockiert hat, ist, dass diese Robbie Williams-Begegnung, auf die ich mich eigentlich gefreut habe, also vor zwei Wochen haben wir doch darüber gesprochen, da warst du echt emotional aufgeladen und Robbie und so und Robbie.
Ja, aber
und das
saß
jetzt am Ende in so einer Enttäuschung.
Für den Thrill, weißt du, für den Spaß, ist ja nicht so, dass ich wirklich Robbie Williams jetzt bewundere, aber ich dachte, wenn der da ist und wir aufeinander treffen, das könnte, weil der früher auch immer so witzig und spontan war, aber ich glaube, seit der irgendwie in...
Der ist auch im Rückweg. Nee, Robbie ist auch im Rückweg.
Was, dann hat er auch noch in der Sendung gesagt, nee, ich esse kein Fleisch, nur Heiligabend. Ich habe ein Video, wir haben uns unterhalten zusammen. Habe ich überlegt, ich habe ein Video, wir müssen unterhalten. Und er sagt, of course I eat meat. Das könnte ich auch mal online stellen. Das hat er natürlich nicht gemacht, weil es gerade total angesagt ist, ein LA-Vegan-Spinner zu sein und irgendwie alles, ey, Mindset. Und das ist ja so, in Amerika sind sie alle gerade dabei, sich selber zu perfektionieren. Ich war ja in New York, jeder ist vegan, jeder ist Mindset. Ich finde es auch alles völlig okay, aber du darfst dann auch nicht das irgendwie nach außen bringen, dass du noch Fleisch isst, weil sonst bist du kein...
Wohnt er denn in Los Angeles? Ich dachte, er ist in England.
Nee, der ist verheiratet mit einer Amerikanerin und lebt schon ein paar Jahre da. Und ich glaube, dass du da einfach ein ziemlich gesundes, langweiliges Leben führen kannst. Ich finde, der gehört nach England. Wirklich,
ja, aber no offense und so, Robbie Williams finde ich nämlich auch ein lustiger Typ. Aber als ich dieses Video gesehen habe, wo er zusammen mit Helene Fischer dieses Weihnachtsduett singt, und schaut euch mal bitte dieses Video an. It's cold outside.
Ich hab's gesehen.
Mal ganz kurz. Das sieht so aus, als hätten die ins Studio verfrachtet. Einer hätte so eine 5D-Kamera damit laufen.
Die waren nicht
so
zusammen im Studio. Das siehst du auch in dem Video. Das waren zwei verschiedene Studios. Die sehen nicht einmal zusammen im Bild zu sehen. Das ist auch irgendwie extra so geschnitten, als wenn...
Aber es ist kein richtiges Video. Es war auch kein Videodreh anberaumt, sondern da hat irgendeiner, wahrscheinlich hat Robbie auf dem Weg nochmal schnell hinten zugestimmt, auf dem Weg zum Studio. Ach ja, komm, dann dreht das halt mit, damit wir irgendwie Videomaterial haben für die doofen deutschen Fans. Das ist der Versuch, so wirklich plattenfirmenindustriemäßig so einen großen deutschen Star zusammenzufügen mit Robbie Williams, damit das auf dem deutschen Markt funktioniert. Und das ist leider so unglaublich durchsichtig, dass selbst die Leute, bei denen das funktionieren sollte, das funktioniert bei denen nicht, weil das so eiskalt kalkuliert ist.
Es funktioniert noch relativ gut in Deutschland, weil die Deutschen sind echt treue Fans, treue Robbie Williams-Fans. Ich glaube, ansonsten ist das nicht mehr so stark vertreten wie hier in Deutschland, wo immer noch Leute mit dem selbstgemalten Robbie Williams-Shirt vom Studio rumlaufen, nervös und hoffen, dass sie den sehen. Ich glaube, das ist... Und ich glaube auch, der hat keinen Bock mehr. Das hat sich so angefühlt. Das war so professionell runtergerattert da alles und auch so. Und dann haben wir uns so kurz gesehen, habe ich schon gesehen, er will jetzt bloß nicht irgendwie, dass ich noch, da habe ich kurz versucht, ein witzig irgendwas zu erzählen, da ist er nicht drauf eingegangen, hat gemerkt, okay, he's not amused about this crazy guy und so, ihr seid alle.
Ja, und dann wird's auch irgendwann peinlich, dann lässt er dich abperlen, dann hast du am Ende da die Arschkarte. Ja, ist egal. Genau.
Aber wie gesagt, trotzdem nochmal, liebe NDR-Leute, danke, dass ihr diese Sendung mit mir gemacht habt, dass ihr die ausgestrahlt habt und es tut mir leid, dass ich das nicht besser performen konnte in der NDR-Talkshow. Ich glaube, ich werde wirklich ein wunderlicher Mann, der ab und zu einfach sein Inneres nicht mehr irgendwie äußerlich verstecken kann. Keine Ahnung. Jan, was hast denn du? Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dir. Du hast gestern
letzte Sendung. Genau, es war die letzte Sendung, letzte Sendungsaufzeichnung. Ich habe tatsächlich also gerade über das Fernsehen gesprochen.
Hast du mit Elton zusammen moderiert?
Nein. Okay. Es ist ein ganz merkwürdiges, ambivalentes Gefühl. Ich habe was aufgeschrieben dazu, was auch dazu passt, was du gerade erzählt hast. Pass auf, nur als Gedanken. Alles im System Fernsehen sagt, mach immer weiter, immer weiter. Und das ist auf lange Sicht nicht gut für die Qualität, weil Fernsehsendungen haben sich nach 6 bis 7 Staffeln auserzählt. Ist einfach so. Und ab da wird dann Geld verdient. So, dann macht man, weißt du, Stefan Raab hat einfach 6 Jahre geile Ideen rausgehauen und hier kommt die Maus und so. Und dann läuft es halt und dann wird einfach schön in Richtung Rente gesegelt. Und dann wird einfach jeden Tag abgeliefert und man ist eigentlich gedanklich die ganze Zeit immer noch auf seiner Veranda und nur der Körper ist im Fernsehen und der Rest hat einfach keinen Bock mehr da drauf.
Das hat man bei Stefan Raab wirklich am Ende gemerkt.
Ja.
Ich war ja ein paar Mal...
Und das,
das war wirklich so, dass der wirklich gar nicht mehr anwesend war.
Obwohl, genau, und ich bin jetzt 38 und ich habe nachgeguckt, als Harald Schmidt, mein ehemaliger Chef, als der angefangen hat mit seiner Late-Night-Show, war der 37. Mhm. So, und ich habe überlegt, ist das jetzt schon so ein Moment, wo ich melancholisch sein muss? Wir hatten die letzte Aufzeichnung, es sind wirklich alle gekommen, wir haben alle eingeladen, alle, die kommen wollten, hätten kommen können. Ja. Einige Leute, so Hans Meiser wollte, haben wir auch eingeladen, aber der ist dann offenbar nicht gekommen, wahrscheinlich, weil er inzwischen mit Aktien reich geworden ist. Ist er
denn schon tot? Nee, ne?
Das ist auch nein.
Ah nee, Walter Freiwald übrigens haben wir nicht.
Ja, ganz, das haben wir in der Sendung auch gesagt. Doch, wir haben kurz in der Sendung drüber gesprochen. Und das war übrigens, das war der allererste Todesfall aus meinem On-Air-Team quasi. Mhm. Wo ich dann auch eine Karte geschrieben habe und wo man dann gedacht hat, ist halt Walter Freiwald und Dschungelkönig und so. Aber irgendwie war das ein netter, wirklich
voll netter, korrekter Typ. Finde ich auch.
Nett. Nee, also der war schon, der nee, hatte wirklich? Schon, glaube ich, bei RTL, der hatte einen Ruf weg und ich glaube, die haben den nicht alle gemocht und so. Aber ich muss sagen, ich habe den immer als korrekten Typen kennengelernt und das war wirklich, war echt, echt traurig, als der vor 3 Wochen da nach schwerer Krankheit gestorben ist. Genau, und es war auf jeden Fall ein ganz gemischtes Gefühl. Ich habe versucht, emotional zu sein, muss aber sagen, es fühlt sich eher so ein bisschen so an, als hätte man sein Abi gemacht. Ja. Also man weiß, jetzt hat man was abgeschlossen. Ja. Also nur mal kurz, ich will das jetzt nicht alles ausbreiten, aber wir hätten jetzt nicht aufhören müssen. Das war jetzt nicht so, dass der Sender gesagt hat, bitte hört auf, sondern ganz im Gegenteil, dass ich ein Jahr gebraucht habe, den Sender zu überzeugen, dass sie bitte aufhören sollen.
Also weil ich ansonsten finde das erstens gut, dass du mal aufhörst, weil ich glaube, dass dir das ist generell, wie viele Jahre hast du das jetzt gemacht? 7 oder so?
6 Jahre, 42. Tage.
Wie viele Sendungen habt ihr gemacht?
200 ungefähr.
Ja, ey, 200 Sendungen. Und es ist ja nun mal auch so, wie ich das so mitkriege. Dann weißt, wenn du einen richtigen Knaller in der Sendung hast, ne, dann sagen die Leute, ey, der Böhmi, so abgeliefert. Hast du mal 2-3 Wochen normale Sendung, alle so, ja, ist auch irgendwie nicht mehr das Wahre. Weißt du, das ist ja genau. Auch immer dieses Spiel, mit dem du im Fernsehen, wenn du regelmäßig im Fernsehen auftrittst, das hat mich ja auch bei Schulz in the Box ein bisschen genervt, dass du kannst, ey, wer ehrlich, wer guckt nicht irgendwie die Resonanzen seiner Sendung sich kurz an? Und wenn man, also, aber es ist ja nun mal so, dass du immer wieder mit irgendwelchen Gefühlen konfrontiert wirst. Und das nervt am meisten. Und ich glaube, mal davon ein halbes Jahr Abstand zu haben, tut dir sicherlich gut, bis du es wieder brauchst, Jan.
Ja, genau. Ja, und es wird schneller gehen, als man denkt. Aber alleine mal zu sagen, pass mal auf, das hat, Dankeschön hat sich auserzählt, it jumped the shark. Und lass uns jetzt einfach mal gucken, ob es irgendwas anderes gibt. Und das ist ganz interessant, weil auch die Kollegen, das sind ja alle so von Anfang 20 bis so, ich bin einer der Ältesten eigentlich. Es gibt nicht viele Leute, die älter sind. Und dass die jetzt tatsächlich alle so auch aus dieser Maschine rauskommen, wie verzaubert waren 6 Jahre lang. Mhm. Und alle überlegen, ach guck mal, es gibt noch andere Dinge, die man machen kann. Also voll viele Leute haben dann irgendwie überlegt, ob vielleicht nochmal studieren gehen oder mal was anderes ausprobieren. Und
hat denn einer geweint aus dem Team?
Ja, es haben ein paar Leute geweint. Es war wirklich, also emotional war es, weil wir haben die Weihnachtsfeier direkt angeschlossen. Wir haben die Leute aus dem Foyer rausgejagt, die Zuschauer, und dann wurde direkt das DJ-Pult aufgebaut.
Und dann wurde eigentlich richtig.
Ja, es war kein Moment für Emotionen, aber ich muss schon sagen, es sind Leute dann so einzeln von der Tanzfläche verschwunden, sind durchs leere Studio gelaufen und haben dann so ihre eigenen Solo-Tränen verdrückt. Und ich war jetzt nicht mega emotional, weil ich auch irgendwie, glaube ich, auch einer der wenigen.
Du bist so Adenauer-mäßig ans Mikro und hast gesagt,
nein,
nicht zu weinen, Kindchen.
Nee, weil ich komme ja vom Fernsehen, ich habe schon viele Projekte beerdigt und finde, das geht irgendwie immer weiter, wenn das jetzt nicht so ein. Also bei Stefan Raab zum Beispiel konnte ich das verstehen, dass der wirklich da so gerührt war.
Der hat ja auch,
weil man wusste, der hört einfach komplett auf und der braucht auch nicht mehr arbeiten. Der kann auch, der ist tschüss, der hätte auch schon vor 10 Jahren aufhören können. So, und wir sind alle in so einem Stadium, dass wir alle weiterarbeiten werden. Wir werden uns alle wiedersehen. Und das ist einfach schlau, mal zu gucken, ob man mit so einer Sendung mal rauskommt aus so einem kleinen Sender und mal eine neue Herausforderung.
Ja, jetzt wird es so sein. Angst.
Weil du jetzt mehr Zeit
hast und dich vielleicht mehr auf mich noch fokussierst, habe ich ein bisschen Angst, dass du jetzt noch irgendwie am
Da wollte ich mich gerade drauf zu sprechen kommen, weil jetzt, wo ich Zeit habe, ich würde im Januar mal für ein, 2 Wochen nach Berlin kommen, dass wir zwei einfach mal wirklich mal eine Zeit lang gemeinsam verbringen.
Entschuldigung, wie ich kurz lache.
Nee, aber ich habe überlegt, dass wir zweimal wirklich 2 Wochen lang, wir müssen das ja nicht bei dir zu Hause machen, aber dass wir uns vielleicht wie so eine YouTuber-WG oder sowas, dass wir nur in so einer Wohnung abhängen, dass wir uns mal ein bisschen besser kennenlernen, weil ich glaube, es wird der Sendung so einen neuen Kick geben.
Glaube ich auch. Dass wir
den endgültigen Kick in Abgrund.
Dann können wir aber auch noch irgendwie Mitte der Woche eine Sendung machen. Dann sollten wir nicht nur einfach eine Sendung machen. Also wenn wir uns
nee, so aber sehen. Dass wir zweimal zusammen wohnen, wie in so einer YouTuber-WG. Und dann machen wir Insta-Stories und laden wir Freunde ein. Und dann kommt auch mit Milan Peschel und promotet mal seinen neuen Film.
Und wir machen das dann auf Insta. Insta live.
Ja, so ein neues Ding. Nee, und dass wir zweimal die Möglichkeit haben, richtig Freunde zu werden.
Okay. Es ist jetzt ziemlich früh, das jetzt, mir ist das zu früh. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Aber es finde ich eine süße Idee von dir. Grundsätzlich muss es doch nicht gleich sein. Ich weiß genau, guck mal, wenn man diesen Gedanken jetzt weiter verfolgen würde, ne, wir würden uns eine Airbnb-Wohnung in Berlin nehmen und würden am nächsten Morgen, wir müssen in der Küche morgens begegnen, würden beide, das ist eine scheiß Idee gewesen, das ist eine dumme Idee.
Nee, wir würden abends beim Einschlafen schon denken. Nee, kein Bock.
Ich darf ich wieder mit dem Kiffen anfangen abends. Nee, Jan. Ich bin jetzt. Nee. Du, sag mal, jetzt ist die letzte Sendung gelaufen, die läuft heute. Wir zeichnen wieder am Donnerstag auf, ne?
Genau, die läuft jetzt parallel hierzu. Und das war eine, wir haben nur gesungen. Ich habe am Ende den großen Leonard Cohen, viel zu oft gesungenen Leonard Cohen Klassiker Halleluja. Mhm. Von Jeff Buckley habe ich gesungen, und zwar zu Ehren meines Senders, auf das Organigramm des ZDF. Und das war für mich der rührendste Moment. Und ich hoffe, das ist ein Song, den habe ich nur gemacht, damit er im Intranet des ZDF die nächsten 100 Jahre wie so konserviert überleben wird. Einfach das Organigramm des ZDF, weißt du, mit den Hierarchiestufen und allen wichtigen Mitarbeitern. Und dazu einen Song, der richtig zu Herzen geht und alle Emotionen, die sich so aufgestaut hatten. War ja wirklich, also jetzt mal bei aller Bescheidenheit und so, wir haben viele scheiß Sendungen gemacht, aber wir haben auch echt ganz schön abgeliefert, muss man wirklich, also ja, bei aller Bescheidenheit wirklich.
Ich würde gerne, wirklich, wenn das nicht zu selbstreferenziell wäre, ich weiß nicht, ob immer wieder die großen fünf, meine Lieblings-großen fünf Momente von Neo Magazin.
Nee, bitte nicht, aber machen wir auf gar keinen Fall.
Bitte nicht. Dann mache ich das nur
das
für mich.
Das machen wir privat, wenn wir uns in der WG,
auf so, muss ich wirklich du nicht jetzt für mich für hier den Arsch geleckt bekommen.
Alleine beim Gedanken daran ist mir schon schlecht. Nee, machen wir nicht. Aber ich,
das merkt man aber, da gibt's jeder andere eitle Moderator würde jetzt sagen, ja, oh ja, gerne, können
wir
gerne
machen.
Ist
mir mega unangenehm. Der Trick ist ja, die geilen Sachen in richtig viel Scheiße zu verstecken. Ja. Wie wenn man so, wenn so ein Hund so ein Big Mac isst und dann scheißt und dann die Sesamkörner dann damit
drin sind. Das ist aber auch beim Menschen, nicht nur beim Hund.
Wirklich?
Ja, aber du guckst dir deinen Stuhl nicht mehr an, oder? Machst du das danach?
Mach ich nicht mehr. Ich hab da Leute für.
Leute, noch mal kurz.
Ja. Ich hab da inzwischen Leute für. Ich wärme meine Stimmbänder vorm Singen auch nicht mehr selber auf. Das machen so vier kleine Thailänder, die mit den kleinen Händen in meinen Hals reingehen und mir die schön warm kneten, die Stimmbänder. Das mache ich alles gar nicht mehr selber.
Es ist ja auch aus Deutschland der Flachspüler irgendwie verschwunden. Es gibt ja fast nur noch einen Tiefspüler. Dass also der Kothaufen direkt ins Wasser fällt und nicht mehr auf dieses Tablett vor, wo du nochmal Tschüss sagen kannst, bevor es dann runterrutscht, weißt du? Und das war eine Sache, also ich habe viele amerikanische Bands gefahren in den 90ern und die meisten, it's freaking me out your toilets. Why I have to look at my shit before? Is it some old thing from the Nazis? Also haben die denn gemeint, dass sie vor Untersuchungen gemacht haben, ob du noch gesund bist oder so? Weil das wohl in vielen Ländern einfach niemals einfach, es gab immer nur den Tiefspüler und in Deutschland ist der Flachspüler irgendwie wohl ziemlich publik gewesen, wo du halt vorher noch siehst, wie das da liegt und dann kannst du sagen, oh hier, wie so ein bisschen wie Silvester, wenn du Bleigießen machst. Kommt drauf an, wie sich die Wurst gelegt hat. Kannst du so gucken, wie das nächste Jahr fährt.
Es ist was sehr Deutsches, ist letztlich so eine Effizienzkontrolle nochmal. Es wird nochmal ganz
Sie
kurz.
Die Zukunft aus Ihrem Stuhl.
Ja, oder eben wirklich diese Perfektionsmentalität, die Effizienzkontrolle bis zum allerletzten Moment. Und dann, ich komme auch noch aus einer Familie, wo es Flachspüler gab. Und da gab es auch Familienmitglieder, die dann wirklich mehrmals, aber wo es dann einfach auch dauerte, bis die vom Klo runterkam, nicht weil es nicht so lange gedauert hätte, sondern weil es einfach oft gespült werden musste, weil dann einige, manchmal das Wasser das nicht geschafft.
Ich musste neulich meine Tochter aus der Schule abholen.
Apropos Schule, Olli, ich habe einen schönen kleinen Fragebogen für dich, nämlich ausgebuddelt beim Surfen, und zwar für die Freie Waldorfschule Kiel.
Ja.
Es ist der Fragebogen, wenn man sein Kind anmelden möchte. Ich halte diesen Fragebogen, den ich hier vor mir sehe, für authentisch. Diese Fragen muss man beantworten als Eltern, wenn man sein Kind an der Freien Waldorfschule in Kiel, ich weiß, es gibt auch viele andere Schulen, aber das ist jetzt mal von dieser Schule, anmelden möchte.
Ist das ein Steiner?
Eine Waldorfschule, mit Eurythmie und dem ganzen Bums. So. Hm? Und zwar geht einfach los, Name, Vorname, Adresse, Geschlecht des Kindes, Geburtsdatum des Kindes, Nationalität, leibliches Kind, Pflegekind, muss man angeben. Bei wem lebt ihr Kind hauptsächlich, sofern es unterschiedliche Anschriften der Erziehungsberechtigten gibt? Anzahl der Geschwister, jünger, älter, Angaben zum Kindergarten, Angaben, jetzt kommt's, zur Geburt. War es eine Normalgeburt, war es ein Kaiserschnitt, eine Frühgeburt in der so und so vielten Schwangerschaftswoche, eine Mehrlingsgeburt, gab es Komplikationen? Nein, ja, wenn ja, welche? Bei der Anmeldung zu einer Schule.
Am besten noch
frühkindliche
Foto.
Entwicklung. Laufen gelernt, bis zum 18. Monat, ja, nein. Wie lange schläft ihr Kind und so weiter, wie ist der Appetit? Dann so Sachen wie, was ist die Lieblingsbeschäftigung des Kindes? Wie ist das Verhältnis zu anderen Kindern? Wie lange sieht ihr Kind durchschnittlich pro Tag Fernsehen oder spielt mit Smartphone, Tablet, Computer? Machen sie sich Sorgen um die Entwicklung oder das Verhalten ihres Kindes? War ihr Kind längere Zeit in ärztlicher Behandlung? Ihr Kind kann Radfahren, schwimmen. Als ich das durchgelesen habe, diesen Fragebogen, habe ich gedacht, sag mal, ist das so? Muss man sowas immer machen? Es gibt doch eine schulärztliche Untersuchung. Die gibt's pflichtmäßig sowieso in jedem Bundesland. Muss das Kind vorher einmal untersucht werden? Warum muss man bei der Schule, wenn man da sein Kind anmeldet, nochmal extra solche Sachen angehen?
Ich glaube, weil einfach eine Waldorfschule auch irgendwie nicht spirituell, aber nun mal sehr naturverbunden und sehr... Das ist alles so psychologisch auch bei denen, glaube ich, so ein bisschen. Die wollen wissen, hast du gelitten? Das wird alles hinterfragt. Ich finde es da, also ich wollte ja auch, also kann ich ja ruhig erzählen, dass wir zu einer Waldorfschule gehen. Ich habe ja keine gekriegt, das ist ja alles überfüllt in Berlin. Ich bin da hingegangen, habe schon vor ein paar Wochen erzählt, bin Nora Tschirner, weil die mal eine Waldorflehrerin gespielt hat in Kainoase. Das Seite. Und ich habe also, wir haben gesagt, Nora, komm mal bitte mit, die freuen sich, wenn die dich sehen. Also, hat natürlich alles nicht geholfen. Wir haben keinen Platz bekommen. Ich war ziemlich verzweifelt, weil ich, glaube ich, eine Waldorfschule an sich vom Ansatz her gut finde. Andererseits aber auch, wenn ich sowas höre, auch komplett im Strahl kotzen muss. Warum die sowas?
Wie lange wurde ihr Kind gestillt? Warum? Ja. Was hat das denn bei einer Einschulung im Fragebogen zu suchen? Was interessiert das denn bitte, wie lange ein Kind gestillt wurde? Und vor allem, wer weiß das denn noch so genau?
Das will ich auch nicht angeben. Dann sagt man kein Kommentar. Also das würde ich auch alles nicht angeben. Ich weiß nicht, warum die das wissen wollen. Aber du wirst sicherlich morgen oder übermorgen eine Mail von einer Hörerin kriegen, die dir genau das Konzept der Waldorfschule nochmal erklären wird.
Bitte nicht. Ja. Bitte schreib mir nichts. Ich will nichts hören vom Waldorfkonzept.
Aber was wir auf alle Fälle einmal machen, ich weiß nicht, du bist kompletter Gegner von Waldorfschulen, oder?
Ich bin absoluter Fan von staatlichen Bildungseinrichtungen, die nicht in irgendeiner Trägerschaft sind, die irgendwie ideologisiert oder mit Religion zu tun hat. Schulen gehören in die Hand von staatlichen Trägern ich bin auch kein, in Nordrhein-Westfalen ist es zum Beispiel so, ja, dass da 50% der Schulen in kirchlicher Trägerschaft sind. Das heißt, das bedeutet, es ist in einigen Stadtteilen gar nicht zu vermeiden, dass selbst wenn du Moslem bist oder Atheist oder Agnostiker oder mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben möchtest, dass du deine Kinder in eine Schule schicken musst, wo morgens gebetet wird, weil die nächste halt sonst zu weit weg ist oder die mit dem Bus fahren müssen. Und das ist wirklich echt scheiße. So,
bin ich ganz deiner Meinung. Staatliche Schulen, die nicht irgendwie religionsverbunden sind und so, wo du einfach hingehst, lernst und sonst was. Das Problem ist, dass wir wirklich da ganz schön mit staatlichen Schulen, gerade vor allem hier in Berlin, kann ich sagen, am Hinken sind. Wir sind an einer sehr guten Schule eigentlich. Die geben ihr Bestes. Trotzdem weiß ich auch, dass nicht jedes Kind da irgendwie gerecht behandelt wird oder das hinkriegt. So. Und das ist natürlich auch so ein Leistungs. Darüber müssten wir echt eine eigene Sendung machen, Jan. Und ich glaube auch, im Januar oder Februar machen wir
das. Haben wir das nicht? Haben wir das nicht schon mal angekündigt? Wir wollten mal eine Schulsendung machen.
Wisst ihr was? Und das machen wir auch. Und dafür haben wir auch die Hotline. Da werden wir nämlich wirklich mal mit Lehrerinnen reden. Das ist jetzt auch nicht nur Gefahr, das werde ich durchsetzen mit strenger Hand, weil ich das nämlich auch, und ich weiß auch, dass dich das interessiert, also ich will es gar nicht so tun.
Ja, tut es auch.
Es ist wirklich ein wichtiges Thema, das wird dann wieder so eine Sendung, wo einige sich beschweren, dass da irgendwie kein Pimmelhumor ist, aber trotzdem finde ich das auch wichtig, dass wir so eine
Sendung kriegen. Den kriegen wir dann noch rein.
Also Den Pimmel kriegen wir in den Unterricht, macht euch keine Sorgen. Auf alle Fälle ist das ein wichtiges Thema und das muss man auch differenzierter jetzt auch mit Schlagwörtern, das Schulsystem ist im Arsch, das sind immer so Sätze, die fallen so ganz schnell. Mal ein bisschen differenzierter darauf einzugehen, was wirklich wichtig ist und wo ich denke, dass es so ein bisschen hakt, das würde ich wahnsinnig gerne mal machen. Und wenn wir jetzt wieder damit anfangen, dann gibt es so Diskussionen, die nicht zum Ende führen. Aber du hast vollkommen recht, ich finde es auch befremdlich mit Waldorfschulen. Also das Befremdlichste, wir haben uns eine Schule angeguckt, als meine Tochter eingeschult wurde und dann war da gerade das Sommerfest. Und das war das Absurdeste, was ich gesehen habe. Ich stand da mit einem anderen Vater, der auch mit seiner Tochter da war und dann hat der Sportlehrer, der war so 65, in so einem engen 60er-Jahre Sportanzug, so schwitzend durchtrainiert, mit 11-jährigen und 10-jährigen Mädchen auf dem Schulhof, vor den Eltern vor allem, so ein komische, die mussten so auf ihm raufkrabbeln. Das ist kein Witz. Und er hat so zwei oben genommen und da. Und
ist das nicht dieses komische pädagogische Spiel, was sie jetzt irgendwie verboten haben wegen Pädogefahr?
Auf alle Fälle, es war.
Quality Play oder irgendwie sowas.
Ja, irgendwie heißt ich und der Vater haben uns angeguckt und meinte, wenn unsere Tochter jetzt zur Schule geht, auf diesen Typen raufkrabbelt, ne, auf diesen alten, schwitzenden, behaarten Sportlehrer aus den 60er Jahren, der wahrscheinlich die größte Pornosammlung seiner Welt irgendwie irgendwie zu Hause hat. Jetzt in Gedanken, ne?
Die und größte Pornosammlung Berlins.
Berlin. Wir haben beide so genickt. Das war mir so, und der Typ so schwimmt. Na komm, jetzt, Jacqueline, kommst jetzt nochmal auf den Oberschenkel drauf? Und dann haben die Kinder so Turnübungen gemacht. Und denke ich, warum muss der alte Sportlehrer damit turnen? Können nicht die Kinder alleine was vorführen? Warum muss der jetzt, schwitzt die Kinder? Und der hat auch so eine engen Sachen an. Das hat mich
total... Der schwitzt die Kinder vor. Ey, wir hatten mal einen Sportlehrer, der hat immer so kurze Adidas-Turnhosen an. Dass der, und der hatte keine Unterhosen drunter, dass immer ein Ei rausguckte. Kennst du diese, es gab immer so Geschichten, die wurden sich von Schülergeneration zu Schülergeneration rumerzählt, die man nicht geglaubt hat, bis es wirklich soweit war. Auch der Lehrer, der irgendwie einer Schülerin, die schon Brüste hatte in der 5. Klasse, ja, einen Schlüsselbund in den Ausschnitt geworfen hat und sowas. Erste gehört, Herr so und so, hat der und der einen Schlüsselbund in den Ausschnitt geworfen? Glaube ich nicht. Und dann auf einmal, zack, in deiner Klasse hat irgendeine frühreife 5-Klässlerin Schlüsselbund von dem gleichen Lehrer. Mit dem Schlüsselbund geworfen und Kreide in den Ausschnitt geworfen. So rum war's. Jungs mit dem Schlüsselbund beworfen oder auch eine geile Geschichte
oder auch
bei uns.
Geil, ganz kurz noch, oder
in der Orientierung.
Zwei Mädchen geheiratet schon aus der Schule. Gibt's auch.
Ja, wir hatten einen Kunstlehrer. Oh ja, Gott.
Bei mir
ja,
auch.
Ich, tatsächlich, dann muss ich aufpassen, weil das ist wirklich passiert. Während meines Abiturs, den ich als Leistungskurs hatte, der Lehrer hat einfach eine Schülerin aus meinem Jahrgang geheiratet, obwohl der 40 Jahre älter war.
Mein Klassenlehrer hat auch eine Schülerin geheiratet, nachdem er mit der anderen Schluss gemacht hat.
Ich kenne zwei Geschichten sogar. Und bei einer bin ich mir aber ganz sicher, dass dabei was Gutes rausgekommen ist. Bei der anderen habe ich nie was davon gehört. Geil auch eine Geschichte. Ey, hast du schon gehört? Der Sascha wurde von Herrn so und so auf dem Flur rumgeschleudert. Wenn dann Lehrer handgreiflich und sie in Prügeleien einmischen und dann so ein bisschen das Maß verlieren und Kinder durch die Gegend schleudern. Das war früher so. Ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch passiert, aber das war.
Mein Lehrer hat den gesamten Schlüsselbund quer durch den Raum gefeuert. Ja. Und ich bin, dass und da keiner Lehrerschlüssel im Gesicht verletzt wurde. Der Lehrerschlüssel sind 500 Schlüssel, die da dranhängen. So ein richtig schwerer
Unglaublich Rocken. Viele Schlüssel.
Wahnsinnig. Und dann hat er irgendwann angefangen, Skateboard zu fahren. Wahrscheinlich, damit er das so kompensiert, dass er die Kinder immer mit dem Schlüssel bewirft, will er auch noch ein bisschen cool sein, hat angefangen. Ich habe dem nicht getraut, dem Lehrer. Ach ja, das ist ein Thema, das auf alle Fälle wirklich nächstes Jahr bei uns hier einkehren wird. Das
Schulsystem. Ich bin dogmatisch, ich bin absoluter Prinzipienreiter, was staatliche Schulen angeht. Das liegt übrigens auch an Bremen. Wir müssen übrigens noch über den Weihnachtszug sprechen. Der ist in 2 Wochen bereits.
Ja, freue ich mich schon jetzt drauf.
Versprochen, machen wir gleich ein paar Songs. Ich habe außerdem noch aufgeschrieben, ich möchte gerne mit dir über Verletzungen sprechen, die man sich nur als Erwachsener zuzieht, die man gar nicht kannte, dass man sich da überhaupt verletzen kann als Kind oder als Jugendlicher. Und das machen wir am besten nach einem kleinen Break.
Wir machen jetzt einen kleinen Break, das finde ich gut.
Ich möchte gerne einen Song auf die Liste tun. Ich habe nämlich angefangen, ich weiß gar nicht warum, ich bin auf eine James-Bond-Playlist geraten bei Spotify. Spotify ist übrigens ein sehr guter Streaming-Anbieter.
Ja, der Beste. Manche sagen,
Leute sollen selbst entscheiden. Die sollen mal ruhig mal eine Woche Deezer ausprobieren und dann sollen die mal gucken, wie schnell die wieder zurücklaufen zu Spotify. Das sollen die Leute ruhig mal selbst entscheiden. Oder zu Apple Music, da mit diesem scheiß iTunes. Alter, mal ganz ehrlich, das ist wirklich ein echter Bums. Die sollen das mal hier Profis überlassen.
Ich habe ein großes Problem. Ich habe auf amerikanischen Account umgestellt und komme nicht mehr zurück in den deutschen. Weißt du, wie ich da wieder zurückkomme?
Ja, du musst die bei Apple, meinst du?
Ja.
Musst du auf Account drücken und dann einfach abmelden. Da ist ganz klein unten versteckt, weil die wollen nicht, dass man so oft die Accounts hin und her switcht.
Ich weiß.
Wieso, für welche Serie hast du denn gewechselt? Hast du irgendwas geguckt auf dem amerikanischen?
Ja, ich wollte die Serie Succession, was du mir empfohlen hast, glaube ich. War Succession?
Okay.
Ja, hast du mir noch empfohlen, glaube ich. Ne?
Ja. Hast du schon gesehen?
Nee, habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich so genervt war, dass ich nicht zurückkam. Habe ich noch nicht gesehen. Soll sehr, sehr gut sein. Ne?
Also ja, ist sehr gut.
Ich bin gerade bei Silicon Valley. Das ist auch schön, wenn so eine Serie schon so 6 Staffeln hat und du die dann erst für dich entdeckst.
Diese Woche zu Ende gegangen. Silicon Valley ist zu Ende gegangen und ein fantastisches Serienfinale, eine ganz, ganz tolle Sendung.
Ja,
finde ich ganz
wirklich
tolle.
Sehr, sehr unterhaltsam. So, ich packe jetzt mal Songs drauf, auch die Musikauswahl. Viele haben sich gefragt, ob ich das gemacht habe bei der Geschichte eines Abends. Nee, das hat die Redaktion gemacht. Ich bin wirklich erstaunt, wie toll die Musikauswahl war und deswegen packe ich darauf.
Ist er nicht die Dominika Berger? Ist sie
Dominika
ist
Berger hat Regie geführt. Kennst du die?
Ja, die ist vom SWR3, von Das Ding TV.
Genau, mit Christian von Brockhausen. Die beiden haben das gemacht. Super. Ich würde jederzeit, kann ich sagen, liebe Grüße an Dominika und Christian. Ich würde jederzeit halt wieder was mit euch machen. Wirklich. Kann ich nur empfehlen. Gute Leute. Das ganze Team war gut. Und das ist so schön, weil ich hatte ja auch so Angst. Ich habe vor 10 Jahren nochmal gemacht bei Olli so eine Geschichte, wo der...
Ja, ich weiß. Kameramann, hast du in der Sendung auch erzählt.
Kameramann, ja. Also ich packe jetzt drauf. Michael Kiwanuka, der hat das schönste Song ganz am Ende, wenn wir da noch sitzen und reden, in dem Zimmer hochgehen. Solid Ground von Michael Kiwanuka würde ich gerne auf die Liste packen. Und obwohl ich ihn, glaube ich, schon raufgepackt habe, nochmal Death with Dignity von Safian Stevens, weil es einer der schönsten Songs ist, die je dir geschrieben worden. Und ja, die packen ich jetzt
raus. Ich hab zwei Songs. Ich hab angefangen, darüber nachzudenken, welche Filmklassiker man mit Kindern gucken kann, die so ein gewisses Alter erreicht haben, also so knapp über die 14 rüber sind.
Oh, und, ich habe Frozen 2 gesehen.
Müssen wir gleich drüber sprechen, aber bitte kein Spoiler, nein, bitte, nein, weil ich hab's noch nicht gesehen. Und dann habe ich gedacht, überlegt, James Bond, es wäre eigentlich mal, weil alte James Bond Filme, ich glaube, die aus den 60er Jahren mit Sean Connery, die sind so vom Gewaltlevel, das ist zwar heavy so, aber die kann man wirklich mit nicht allzu alten Kindern gucken. Und da habe ich angefangen,
jede Feministin was anderes sagen, wie der mit den Frauen umgegangen ist.
Ich weiß.
Und so. Tut mir leid, nein. In dem Film wollten sie.
Damals.
In dem Film waren die Frauen keine Opfer, sondern willige Frauen, die in ihrer Rolle zufrieden waren und einfach genommen werden wollten von James Bond. So war das Leben damals und so waren die Frauen auch in Wirklichkeit.
War das Leben damals nicht so, wurde das Leben damals, glaube ich, einfach nur präsentiert, weil es geil aussah und die Männer an den Drückern waren. So.
Das musstest du jetzt nochmal für deine Twitter-Community sagen, damit es auch wirklich klar
ist. Ich musste das mal dazu. Damit, falls eines Tages unsere Kinder unsere Podcasts anhören sollten, aus irgendeinem unglücklichen Zufall. Liebe Kinder von Olli und Jan, wenn ihr das jetzt hört, aus irgendwelchen Gründen, für alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ein großes Sorry. Wenn ihr das jetzt hört nach unserem Ableben oder sowas, alles, was hier passiert ist, das ist das Gegenteil von dem, was wir versucht haben, euch mitzugeben, erziehungsmäßig. Riesen Entschuldigung. Riesen Sorry. Einfach ein riesen Sorry. Deswegen.
Aber an alle unsere Kinder, wir lieben euch. Auch deine. Die liebe ich auch.
Ich liebe auch, hab deine Kinder auch lieb. Und wenn der Onkel Olli nicht mehr ist, dann kommst du vorbei. Ich habe immer einen Heiermann für dich.
Ja, ein Heiermann, das ist fair. Aber würdest du dann auch so gute Geschichten über mich erzählen, wie es früher drauf war?
Ja, oder auf jeden Fall.
Der Olli hat mich ja voll zurückgehalten. Wegen dem bin ich ja nicht richtig durchgestartet damals bei Spotify, weil er immer so Sachen geredet hat.
Ja. Olli war mein Klotz am Bein. Nee, das ist ganz toll. Das kann ich ganz gut. Gespräche mit Kindern so führen, dass sie hinterher denken, das ist ein geiles Gespräch.
Das glaube ich dir. Und weißt du was, das glaube ich dir sogar. Weil du Kinder ernst nimmst, genau wie ich. Ich kann Leute nicht ab, die mit Kindern reden, auch die mit meiner Tochter reden, als wenn es zurückgebliebene Menschen sind, die immer noch so reden. Oder auch so einfache Sachen. Wenn du Erwachsener bist und eine Sonnenbrille auf hast und mit einem Kind redet, dann ist das Kind unsicher, weil es dir nicht in die Augen gucken kann. Du musst, das sind so kleine Sachen. Ich sag zum Beispiel, wenn Leute mit meiner Tochter reden, die haben Sonnenbrille auf, nimm die Sonnenbrille ab, wenn du mit meiner Tochter redest. Weil ich finde es wichtig, dass du zu jemandem Kontakt hast. Das sind so Spleens, die du auch nur hast, glaube ich, wenn du Kinder hast. Ja. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ne?
Ich wollte auf jeden Fall sagen, ich habe mich reingehört in die James Bond Diskografie, die Bond Theme Songs und diese Bond Theme Montagen, die es immer gibt am Anfang zu diesem Song. Das ist ja wirklich, muss man mal, am Anfang eines riesigen internationalen Blockbusters 3,5 bis 4 Minuten Musik auf eine sehr kunstvoll gemachte Montage, die auch immer ein Spiegelbild der Zeit ist. Ist einfach ein tolles filmisches Mittel. Das macht total Spaß, sich das anzuschauen und habe mir die beiden besten Bond Songs und tatsächlich, ich meine, ich mache mal ein Ranking. Der beste Bond-Song aller Zeiten ist natürlich von Shirley Bassey.
Goldfinger.
Goldfinger, ja, natürlich, mit Gerd Fröber als Bösewicht. Wirklich ein unglaublich guter Song. Alle anderen Shirley Bassey, also Diamonds Are Forever und Moonraker sind auch gut, aber ich mach mal Goldfinger auf 1. Auf Platz 2 ist Thunderball von Tom Jones, auch unglaublich gut. Und auf Platz 3 ist ein vom aktuellen Bond, und das ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich jetzt modern in der Gegenwart lebe, aber von Sam Smith, Writings on the Wall aus dem Spectre-Bond, dem letzten Bond, der ist wirklich, der hält dem jahrzehntelangen Bond-Standard, der ist wirklich ein extrem guter Bond-Song im Jahr 2017 oder kam, glaube ich, oder 2015. Ja, aber
was ist denn mit Live and Let Die von Paul McCartney? Das ist auch ein fantastischer
Song. Aber ist mir zu dünn. Ich will am Anfang nicht die Stimme von Paul McCartney. Ist zu dünn. Ist leider zu dünn.
Okay. Ist durchgefallen. Durchgefallen
bei Jan Böhmermann.
Bei mir gar nicht durchgefallen bei Jan Böhmermann.
Ja.
Kennst du das Video, wie er auf diese Party will, zusammen mit irgendeinem Rapper und wo sie ihn nicht reinlassen, weil der Türsteher ihn nicht erkennt? Das war irgendwie vor 2 Jahren.
Nee, kenn ich nicht. Ja. Aber bei mir ist Paul McCartney durchgefallen, das möchte ich gerne als Internetgrafik haben. Paul McCartney, Doppelpunkt, bei Böhmermann durchgefallen.
Abgewählt. Paul McCartney abgewählt bei dem Village.
Böhmermann, Doppelpunkt, Goethe überschätzt.
Ja, dafür lieben uns die Leute. Hier ist Fest und Flauschig. Und hast du schon noch einen Song oder was?
Nein, 3 reichen doch, oder? Also bitte auf die Fidi und Bumsi-Playlist. Da sind alle unsere Songs und wir sind gleich wieder da. Und dann reden wir über alle Dinge, die wir angekündigt haben. Und beziehungsweise die Hälfte vergessen wir wahrscheinlich.
Ja. Ich habe gestern einen Brief gekriegt. Aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn.
Mach ich nicht.
Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Elmshorn. Elmshorn. Es ist fest und flauschig. Es ist, glaube ich, die letzte Sendung im Studio in diesem Jahr, die wir machen werden. Und dann,
ist das so?
Ja, dann geht's los in die freie Wildnis für mich nach Fegeberg.
Ganz kurz mal eben. Ja. Ich habe eben gesagt, in 2 Wochen sind wir beim Weihnachtszirkus, weil ich durch das Ende meiner Sendung so komplett aus dem Raum-Zeit-Kontinuum geschmissen wurde. Wir sind ja schon nächste Woche in Fegesack.
Wir sind nächste Woche in Fegesack. In deiner Heimat, da bin ich zum ersten Mal. Ich werd das richtig spüren. Ich werde auch einen Tag vorher vielleicht schon kommen oder so. Mal gucken. Ich will mir das richtig reinziehen. Ich will auch ein bisschen mal gucken, also ob ich die Leute da mich erkennen auf der Straße. Mal gucken, den Imbiss besuchen. Und so. Und du willst mir auch noch einiges erzählen. Was brauche ich, einen Waffenschein? Muss ich einen Schako mitnehmen?
Ja, also das ist tatsächlich so. Es gab vor kurzem wieder bei irgendeiner Familienfeier zwischen verfeindeten Clans. Das ist in Bremen-Nord übrigens nicht so, dass das dann Menschen mit Migrationshintergrund sind. Das ist in Bremen-Nord völlig irrelevant.
Deutsche Clans.
Woher man,
deutsche Assis.
Nein, das wird in Bremen-Nord wird das überhaupt nicht gezählt. Das ist genetisch, ist das quasi, ist Bremen-Nord dem Rest der Bundesrepublik schon wirklich Jahrzehnte voraus, weil diese komplette Durchmischung von Menschen aus allen verschiedenen Teilen der Welt, das hat in Bremen-Nord bereits völlig unauffällig stattgefunden, ohne dass es größere Probleme gab, beziehungsweise es gab immer Probleme, auch vorher, als es noch nicht so weit war. Und man hat die einfach irgendwie geklärt auf Augenhöhe. Also entweder mit Messern oder mit Worten und das wurde alles geklärt und das ist jetzt quasi diese Melange aus, ist wie so New York, weißt du, so ein Melting Pot. Bremen-Nord ist ein Melting Pot. Und auf jeden Fall 2 verfeindete Clans, wo einer blonde Haare hat, einer ist dessen Bruder hat aber dunkle Haut. Mhm. Und die Augenfarben, so ist das in Bremen-Nord. Und die haben sich geprügelt vor 2 Tagen. Da wurde eine Polizistin verletzt, die hat wohl irgendwie einen Schlag in den Nacken bekommen und so, leichte Verletzung. Hoffentlich geht alles gut und gute Besserung und so. Das ist vor kurzem passiert, hat mir jemand bei Instagram geschickt. Wir müssen auf uns aufpassen. Und das ist das Erste, was man vielleicht wissen sollte, wenn man zum Weihnachtszirkus kommt. Nächste Woche am 21. ins Gustav Heinemann Bürgerhaus. Gustav Heinemann war was?
War ein Ehrenmann, auf alle Fälle. War ein Ehrenmann, der hat genau. Viel gebumst und war der erste Bürgermeister. Gustav Heinemann war ein Ehrenmann auf alle Fälle, der viel abgeliefert hat und einen fleischigen Penis hat. Bin mir sicher. Weil Gustav das Heinemann. Du kannst nicht sagen, dass Gustav Heinemann mit dem Namen kommst du wie mit einem kleinen Penis auf die Welt. Mit Gustav. Ich war gestern Abend mit Gustav Heinemann unterwegs gewesen. Da hat er seinen Rochen rausgeholt. Und ich muss sagen, Alter, das Ding hat nicht nur gerochen, sondern hat irgendwie einen Schatten gelegt. Ich glaube, Gustav Heinemann ist so ein Typ gewesen. Sorry, wenn es ist Ende des Jahres. Ich bin auch heute ist ein Deckschwanz gewesen auf alle Fälle.
Und jetzt gut. So, ich weiß es, wie du es durch die mündlichen Abi-Prüfungen geschafft hast. Herr Schulz, sagen Sie mal ganz kurz, was kam in Goethes Faust? Oh, Goethes Faust. Ich weiß nicht. Ich möchte das Ende Ihnen nicht vorwegnehmen.
Genau. Ich will es nicht verraten. Einige haben es noch nicht gelesen und so. Aber weil
einige von Ihnen haben es vielleicht nicht. Und die Lehrer dachte in der Besprechung, Olli Schulz, feiner Typ, feiner Zug von ihm, feiner Kerl, so sozial mitgedacht. Okay, 2+.
2+, genau.
Und ab dem Moment, wo du sagst, ich möchte das Ende nicht vorwegnehmen, einfach irgendwas labern. Ja. Eine 3/4 Stunde lang.
Bis alle geknickt sind. Nee, Gustav Heinemann, Jan, sag ich
bis mal. Bis alle ein schlechtes Gewissen haben, dass sie dich überhaupt gefragt haben.
Und denk, ey, der Olli, du darfst Olli Schulz sowas nicht fragen. Wo soll der das wissen? Der geht ja jetzt schon 16 Jahren hier zur Schule. Aber der muss das verstehen.
Woher soll der das wissen?
In der Abi-Prüfung. So. Du darfst Olli Schulz sowas nicht fragen. Mathe. Ach ja. So, nee, also das war der dritte Bundespräsident der Bundesrepublik.
Du hast die Zeit meines Lachens genutzt, um nachzugoogeln.
In seinem Leben
Schwein.
War er mit 5 verschiedenen Parteien verbunden. In der Weimarer Republik war er Mitglied der Studentenorganisation der Linksliberalen.
Die alle durchgefickt.
Dann
wenn
war
eine Partei durchgefickt
genau,
war,
dann ist er zur nächsten. Wenn er mit einer fertig war, ist er zur nächsten. Dann war er Mitglied der christsozialen CSVD und nach dem Krieg war er zunächst Mitgründer der CDU und später gründete Heinemann die pazifistische GVP mit und schloss sich 1957 der SPD an. Er ist also ein Wanderer, ein Wort, was wir lange nicht mehr gesagt haben, ein Wanderer zwischen den Welten. Jan. So ein bisschen, ja, wie du.
Ja, naja, Gustav Heinemann Bürgerhaus ist aber im großen Saal. Da passen 600 Leute rein. Wir machen zwei Shows, damit da 1200 Leute reinkommen. Das ist so ähnlich wie im Weihnachtszirkus vor zwei Jahren.
1200 ist schon okay. Viel gesagt.
Nein, das Tolle ist, und das ist, mich haben Leute aus dem City-Marketing schon ganz nervös angeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob der Stadtteil fehlgesagt ist. Muss man vielleicht mal zur Erklärung, Bremen-Nord ist so eine Exklave von Bremen, getrennt von Bremen durch den Fluss Lesum. Und es gibt wirklich nur zwei oder drei Straßen, die über diesen Fluss führen. Bremen-Nord ist nur durch so ein Nadelöhr zu erreichen. Es gibt immer großen Stau auf der A27, gerade wenn momentan wird gebaut, die Lesumbrücke. Man kommt da schwer rüber. Es gibt nur eine Eisenbahnbrücke und nochmal so eine kleine innerstädtische Brücke. Man kommt da schwer rüber. Es war unter den Nazis noch eigenständige kleine Dörfer, die dann eingemeindet wurden nach Bremen. Und Fegesack ist das Hauptdorf, das Zentrum von Bremen-Nord eigentlich. Da ist der Bahnhof, die Endstation, ein Sackbahnhof. Und dann von da aus fährt der Zug in eine andere Richtung weiter nach Farge zum Kraftwerk. Okay, es geht noch weiter. Farge ist Endstation. Naja, auf jeden Fall ist Fegesack ein kleiner Stadtteil. Und ob diese 1200 Leute, die dann an einem Abend oder an einem Tag nach Bremen-Nord strömen, überhaupt aufgenommen werden können von der Gastronomie und Hotel.
Ja. Aber ist das nicht
denn so Leute
bisschen,
auch mit?
Ja, vielleicht machen wir das so wie in Wacken so ein bisschen. Weißt du, in Wacken kommen auch die Metalle einmal im Jahr und vielleicht wird es mit unseren Fans, mit unseren Fest- und Flauschig-Hörern auch so, dass die so in grünen Spotify-Farben so durch die Stadt schon tagsüber ziehen, mit so Fahnen, mit unseren Gesichtern.
Und da muss man, und da ist jetzt der Sicherheitshinweis ganz wichtig. Also bitte keine großen Markenlogos, keine Werbet-T-Shirts tragen, das kommt nicht gut an. Es ist wirklich sozialdemokratisches Kernland und zwar derart, dass die Leute gar nicht wissen, wie sehr sozialdemokratisch die sind. Wenn du da irgendwas anhast, was teuer aussieht, wird dir das entweder abgezogen oder du bist mit neidischen Blicken gestraft und du wirst nicht aufgenommen. Es ist ein sehr sozialdemokratischer, wir sind alle eins Welt. Ja. Und man muss tatsächlich so ein bisschen aufpassen, gerade wenn man kommt da nicht hin zum Bürgerhaus, wenn man jetzt kein Auto hat, muss man über den Bahnhof Fegesack fahren.
Man kommt da nicht hin, wenn man kein Messer hat.
Du musst vom Bahnhof Hauptbahnhof in Bremen, da kommst du an, das ist unser Fernbahnhof. Dann fährst du nochmal locker 28 Minuten oder ich glaube es sind 25 Minuten mit dem Regionalexpress oder der Nordwestbahn, fährst du dann noch nach Bremen-Nord rein. Der Zug fährt nur alle halbe Stunde und dann landest du in Bremen-Fegesack. Mhm. Und dann musst du nochmal mit dem Bus fahren, um zum Bürgerhaus Fegesack zu kommen. Und zwar wie viel Station? Eins? Zwei Stationen. Gustav Heinemann Bürgerhaus ist auch die Station, ist also nicht zu verpassen. Mit der 90 oder der 94 kann man da hochfahren oder ich glaube auch der 96.
Ich glaube auch unsere Hörer kommen alle mit Uber. Egal von wo.
Uber gibt's in Bremen nicht. Uber ist verboten in Bremen, gibt's nicht. So, und man muss auf jeden Fall am Bahnhof Fegesack um die Zeit auch, um die Jahreszeit auch, es ist nämlich schon dunkel, die erste Show beginnt um 17 Uhr und dann ist man so um 16 Uhr oder vielleicht 15.30 Uhr unten in Fegesack am Bahnhof und das ist dann schon so ein Dämmerlicht, da muss man wirklich aufpassen. Ein Satz, den ich mir immer eingeprägt habe, von meinem Vater noch, wenn du am Bahnhof Fegesack auf dem Bus wartest.
Vorsicht, einer ich habe Joghurt im Rucksack.
Nee, merk dir die Schuhe. Merkt ihr die Schuhe, weil die hauen immer ab. Hinterher, wenn sie dich abgezogen haben, wenn die Polizei die Leute verfolgt, dann wechseln die Klamotten, aber die Schuhe wechseln die nie. Und seitdem immer, wenn ich am Bahnhof Fegesack stehe und im Bus fahre, muss ich immer daran denken, merkt ihr die Schuhe, weil die wechseln die nie.
Ja, und wahrscheinlich ist das wirklich gut, die Schuhe sich zu merken. Also von dem, der dir das Jochbein vor einer halben Stunde gebrochen hat, noch die Schuhe zu merken, das ist wichtig unbedingt. Alles andere.
Ja, genau. Naja, und das ist auf jeden Fall, man kommt in Bremen-Nord an und das erste, der traditionelle, erstmal gibt's das Muddys, das ist die Kneipe am Bahnhof. Ich hoffe, die heißt nochmal. Ich bin etwas veraltet in meinen Bremen-Nord-Referenzen. Ich habe zum Beispiel letztens gesagt, das Pinökel, meine Stammkneipe, wo wir früher mal die Leute mit Abitur und Nicht-Abitur oder die Abitur haben wollten, gekickert haben und billiges Bier getrunken haben, die gibt's gar nicht mehr. Offensichtlich, das Haus ist noch da, aber die Kneipe hat zugemacht. Da kann man also nach der Show, gibt's da keine Aftershow-Party. Und der Dönerladen, Gül am Hauptbahnhof, neben der Sportgemeinschaft Aum und Fegesack, da war mein Fußballverein unten am Bahnhof Fegesack. Ja. Deswegen war ich da so oft. Da gibt's den besten Döner, also meiner Meinung nach, bei Gül unten. Das kann man in der Gronadüne kaufen, da ist aber, wie gesagt, da ist Messerpflicht.
Da werdet ihr mich dann noch finden vorher. Also, nein. Aber,
nee, aber wir können das bestimmt organisieren, dass ihr dir was hochbringt zum Bürgerhaus. Das machen die, glaube ich, gerne.
Ehrenmänner. Meinst du denn, dass Fegesack unsere Hörer irgendwie richtig, wird Fegesack sich nochmal so richtig rausputzen und unsere Hörer also so richtig amtlich auch begrüßen? Werden da Stände mit Glühwein aufgebaut werden? Werden da Leute also mit Girlanden am Bahnhof irgendwie stehen und die Leuten so hawaiianische Girlanden umwerfen und dann dann irgendwie
so Kränze aus Zigarettenkippen.
Genau, Kränze. Und Frank Zander singt noch auf so einem Laster irgendwie und Leute laufen hinterher, singen noch, hier kommt Kurt. Oder wird irgendwas, wird der Fegesacker von sich aus irgendwie eigentlich realisieren, was für eine geschichtsträchtige Aktion da stattfinden wird?
Nee, der Fegesacker weiß natürlich, dass es nicht weniger oder mehr geschichtsträchtig ist als irgendwas anderes, was im Bürgerhaus Fegesack stattfindet. Der hat einfach so einen gesunden Pragmatismus und wird, wie gesagt, jeden emotionalen Ausschlag, der irgendwie unnatürlich wirkt, mit Verachtungsstrafen. Also wenn man sich da nicht so verhält, wie man sich verhalten sollte, dann, also ich mache gerade so ein bisschen, du, merkst du, dass die soziologische Fußmatte. Ich sag gerade, wie Leute sich zu verhalten haben in meinem Haus. Ihr zieht, wenn ihr nach Fegesack kommt, zieht ihr innerlich die Schuhe aus. Dann benehmt ihr euch da bitte. Ich möchte da nicht hinterhören, dass da so Gymnasiasten, Leute, die unsere Sendung hören, so dünne aus dem Berliner Raum,
die dann versuchen, aber die Schuhe nicht ausziehen können, wenn die schon am Bahnhof abgezogen werden. Also da muss man genau, auch mal überlegen.
Genau, da heißt es halt, achtet auf die Schuhe und schwupps, weg sind die Schuhe nämlich. Mhm. Da laufen sie. So. Man kann die zwei Bushaltestellen auf jeden Fall bequem laufen. Da sollte man, das ist eine Empfehlung, aber Richtung Hafen laufen, weil Fegesack ist der älteste künstliche Hafen Deutschlands, ich glaube sogar Nordeuropas. Da war schon ein Hafen, als sie in Berlin noch irgendwie, keine Ahnung, auf den Bäumen gewohnt haben und Rehe gegessen haben. Roh. Da war in Fegesack schon Hafen, weil die Weser versandet war und Bremen hat dann irgendwann gesagt, wir brauchen einen neuen Hafen und das war Fegesack. Und da haben die künstlich einen ausgebuddelt. Und der war so berühmt, der Hafen, dass irgendwann sogar mal ein fetter Wal aus der Nordsee bis nach Fegesack in Hafen geschwommen ist. Und da wurde der dann erlegt und gegessen. Und deswegen erinnert am Hafen in Fegesack immer noch ein riesiger
Kadaver, ein riesiger von einem stinkender Kadaver, der seit 40 Jahren da hängt,
ja,
an einen, den man schlagen darf mit Baseballschlägern, der hängt da immer noch, so ein alter
Walkadaver. Nein, es ist kein Spaß. Ein riesiger Walkiefer ist unten in Fegesack am Utkik, am Ausguck, am Fegesacker Hafen. Und als ich noch Kind war, war das noch kein bronzener Walkiefer, sondern I swear to God, der echte hölzerne, knöcherne Walkiefer, ein echter Knochen, ein riesiger Walkiefer. Und jetzt kommt's. Das ging dann irgendwann nicht mehr, den draußen hinzustellen wegen Witterung und so. Und der ist verwest und so. Das war ganz eklig und hat echt gestunken. Und dann haben die den restauriert und der steht jetzt, kein Witz, im Restaurant im Bürgerhaus Fegesack. Über mehrere Etagen.
Im Gustav-Heinemann-Haus, oder
was? Ja, im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus steht dieser Walkiefer, der früher am Hafen stand. Der echte Knochen, über mehrere Etagen steht der und ist ein Zentrum, ein Ausstellungsstück im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus.
Gustav-Heinemann ihn vielleicht selber gefangen.
Mit seinem Penis
angelockt.
Nee. Naja, und man läuft auf jeden Fall am besten am Fegesacker Hafen lang. Das ist eine ganz wunderschöne alter Hafen, da ist wirklich keine Bombe drauf gefallen und sowas, weil das war den Alliierten auch zu doof. Fegesack war immer ein bisschen zu egal. Auch Bremen ist Fegesack immer ein bisschen zu egal gewesen. Was aber diese spezielle widerständige Kultur innerhalb der ohnehin widerständigen Bremer Kultur konserviert hat.
War auch nie einer Nazi in Bremen, die waren immer dagegen, oder?
Allen Widerstand. Fegesack war geschlossen im Widerstand. Geschlossen.
Aber generell, wenn man noch Zeit hat. Aber nicht nur gegen Nazis, sondern gegen die Menschheit, gegen alle einfach. Geschlossen.
Gegen alle, die nicht aus Bremen-Nord kommen, waren die Fegesacker. Und wenn da ein Nazi aus Bremen-Nord war, dann hat man gesagt, okay, der ist einer von uns, das ist ein guter Nazi. Und dann hat man den vielleicht auch mal gewählt, 12 Jahre lang, und war aber auch froh nach 12 Jahren, dass wieder vorbei ist. Nee, können wir dann erzählen auf der Bühne. Auf jeden Fall, ich komme ins Schwärmen, wenn ich über Fegesack rede. Ich muss nur kurz die Leute vorbereiten. Ja.
Weißt du was? Ich freue mich wirklich drauf. Aber für mich ist Fegesack, du kannst noch so viel darüber erzählen, so ein desillusioniertes Kaff, in dem nur roter Klinkerbau herrscht. Also das ist in meiner Vision, sind das ja alles das Grau und die Leute.
So, und ich zeig dir mal meinen Stadtteil. Ich miete uns ein Tandem. Und dann nehmen wir Susanne
noch mit. Und dann fahren wir zu dritter Länge.
Susanne und Daniel von Spotify mit dem Bierbike. Ist schwierig, weil Fegesack liegt auf einer Anhöhe. Und vom Bahnhof Fegesack musst du einen steilen Berg nach oben laufen.
Okay, dann lassen wir es mit dem Bierbike. Können wir es oder hier mit wie heißt das Ding nochmal, wo du draufstehst und dann rollt das dich durch die Gegend, hier Haggis,
E-Scooter.
Haggisack, wollte ich schon sagen. Nee, nicht Haggisack, sondern was?
Skateboard.
Segway, genau.
Segway, dankeschön.
Dankeschön. Ja, ich freue mich drauf, Jan. Ich glaube, es wird eine Riesensause. Da kann ich mir jetzt auch also noch so viel Witze machen. Ich freue mich drauf, mal in deiner Heimat zu sein. Und ich würde mich dann irgendwie wundern, wenn die Leute alle so drauf sind wie du. Vielleicht ist es wirklich so ein Menschenschlag.
Ist ein Menschenschlag. Es gibt Straßen, die heißen so wie ich.
Ist Böhmermann eine Laune der Natur oder ist Böhmermann Menschenschlag? Das wird sich rausstellen, wenn wir in Fegesack sind. Ob es da noch mehrere Typen wie dich gibt.
Es gibt auch genauso, ich denke zum Beispiel, Hamburger sind auch für mich ist das ein spezieller Menschentyp. Und ich würde schon sagen, dass du ein Hamburger bist. Ja, da kannst du auch noch so lange in Berlin abhängen. Nee, wirklich, du bist ein Hamburger und Leute wie dich gibt's auch nur in Hamburg.
Ja, ich bin auch, gehöre nicht mehr nach Berlin. Das darf ich jetzt nicht sagen, weil die Berliner, wir sagen, hau doch ab, wenn es dir nicht gefällt. Das ist nämlich die größte, stärkste Argument der Berliner. Ich wünsche dir nicht gefällt, hau doch ab hier. Was ich verstehen kann, weil hier einfach zu viele hinziehen. Aber ich bin jetzt 15 Jahre in Berlin und ich habe Berlin durchgespielt. Das meine ich ganz ehrlich an. Wenn es jetzt nach mir ginge.
Wie Gustav Heinemann, eine Partei, alles durchgespielt, jetzt musst du mal woanders hin. Geh doch mal in eine Stadt, in so eine unwahrscheinliche Stadt, sowas wie Paderborn oder Kassel.
Warum
oder mal
nicht?
Nach Augsburg. Würd's
machen, wenn ich nicht familiär
gebunden bin, leider.
Ich wäre auch lieber, früher, wenn man so Biografien liest von irgendwelchen großen Künstlern, so, ja, er ließ seine Frau und seine Kinder und alles zurück und widmete sich nur noch der Kunst. Und dann denkt man, oh, so stark, der Beethoven, dass er da irgendwie, Beethoven hat, glaube ich, keine Kinder gehabt, aber irgendjemand, weiß, irgend so ein großer Künstler. Ja. Und dann reden die über die, dass der, er ließ seine, und heutzutage, und du denkst so, ja, stark, der hat sich einfach nur seiner Kunst gewidmet. Sorry, aber da ist mir die Kunst nicht so wichtig. Ich bin auch nur ein unbedeutender Liedermacher, dass ich jetzt irgendwie alles, um das jetzt noch weiterzutreiben mit dem Liedermacher-Kram, alles hinter mir lassen würde und nach Lissabon ziehen würde oder so ein Quatsch. Dafür habe ich, wenn ich jetzt, nee, geht nicht. Ich muss hier bleiben. Ich bin hier noch gefangen und es gefällt mir nicht mehr. Das ist leider das Problem und ich mag es gar nicht sagen, weil ich hier Menschen mag, die ich mag. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass Berlin komplett scheiße ist, aber Berlin ist überfüllt, ist immer Stau, Leute sind unfreundlich. Es ist gerade einfach, ich fahre auch öffentliche Verkehrsmittel und ich kriege das alles so mit. Ich mag das hier gerade nicht und ich will es gerne mögen. Und ich will auch gar nicht sagen,
Es ist das Köln-Gefühl.
Und das Problem ist einfach, dass noch nicht mal, wie gesagt, ich jetzt den Leuten die Schuld geben will, weil die müssen sich hier seit ihrer Geburt rum, aber ein bisschen auch doch, weil ich denke, für eine Hauptstadt laufen ja echt einige Sachen auch politisch und so völlig daneben und völlig schief so. Aber das ist jetzt auch wieder so ein Thema, was ich jetzt auch anschauen kann. Ich möchte über witzige Sachen reden, ich möchte über schöne Sachen. Ich habe letzte Nacht noch einen Gedanken gehabt, Jan. Stell dir mal vor, der Sensenmann steht bei dir vor der Tür und sagt, Böhmermann, bist noch nicht
so
alt. Hallo.
Moin.
Moin. Du musst gehen.
Ja, Moinsen,
darf ich reinkommen, du bist tot. Und dann sagt er, ja, leider hier irgendwie hast du morgen früh Herzinfarkt und da muss ich dich mit ins Jenseits nehmen. Ist doof jetzt für dich, aber weil ich dich verdammt gerne mag, Böhmermann, ne? Und weil du irgendwie noch Chance haben sollst, auf diesem Planeten rumzuwandern, kannst du jetzt das Leben eines anderen Prominenten weiterleben. Und er gibt dir zwei zur Auswahl. Okay?
Oh Gott. Alles klar.
Du kannst in den Körper von Kalle Pohl und das Leben von Kalle Pohl weiterleben. Das waren, für Leute, die es nicht mehr wissen, Kalle Pohl war in den 90er Jahren ein Comedian, der auch zu den Großen gehörte vielleicht so. Du kannst Du als Kalle Pohl oder als Elmar Hörig kannst du weiterleben. Für alle
die Kalle Pohl.
Wirklich?
Ohne mit der Wimper zu zucken. Hast du mal geguckt, was Elmar Hörig im Internet veranstaltet? Der ist völlig durchgeknallt.
Ja, aber Kalle Pohl macht noch nicht mal was im Internet. Ich weiß nicht, was der
aber macht. Aber das ist doch, mal ganz ehrlich, Olli, wenn wir das eines Tages schaffen sollten, uns von dieser Droge Öffentlichkeitsaufmerksamkeit zu entwöhnen, ist das Schönste, was ich mir vorstellen Absolut. Kann, völlig unbekannt und im Reinen mit mir selber irgendwo in einem Reihenhäuschen, in keine Ahnung, im Westfälischen oder in einem Berliner Vorort abzuhängen.
Voll bei dir. Trotzdem ist das ja, okay, der Sensenmann sagt, okay, Kalle Pohl, Elmar Hörig,
beide. Kalle Pohl, auf jeden Fall. Willst du Elmar Hörig sein oder was? Hast du mal auf Elmar Hörigs Facebook-Seite geguckt? Der ist wirklich völlig ein durchgeknallter.
Wahnsinn im Hörig, habe ich gehört.
Elmar Hörig ist ohne Witz ein Rassist, unglaublich durchgeknallt.
Der ist auch leider so ein richtiger Vollidiot geworden. Der ist dumm, der ist verbittert und dumm. War vielleicht ein schlechter Vergleich. Kerner oder Lanz, du darfst das Leben, pass auf, die Sache ist ja die, der
Lanz,
sagt, ja, Lanz, du darfst nicht Lanz. In dem Körper sagen, ich bin übrigens Jan, du musst dann weiterleben. Markus Lanz, Lanz stirbt.
Auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall.
Du musst direkt das Leben von Lanz weiterleben.
Direkt Lanz. Ja, weil Lanz ist letztlich, Lanz hat alles richtig gemacht, was Kerner falsch gemacht hat. Lanz weiß ganz genau, was er kann und was er nicht kann. Und ich mag Markus Lanz einfach persönlich gerne. Ist wirklich so.
Okay.
Also tut mir leid.
Ja, war ja nur. Okay, der Sensenmann letzte noch. Einen noch, okay?
Können wir
einen?
Ja, los.
Einen
ja,
machen?
Okay.
Ja. Und ja. Der Sensenmann ja, sagt, Böhmermann, du darfst jetzt weiterleben. Und jetzt wird's als Rainer Kallmund oder als Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß.
Ja?
Weil ich glaube, Uli Hoeneß lebt noch ein bisschen länger. Und hat, glaube ich,
der Hass treibt ihn an, ja.
Nee, der Knastaufenthalt hat ihn, glaube ich, so ein kleines bisschen zurechtgerüttelt und er hat ausgesorgt und ich glaube, wenn er möchte, geht er auch ohne Probleme in irgendwelche Bordelle, könnte er gehen, meine ich, Und alle würden sagen, hey Uli, da bist du ja wieder und so. Und das, aber mit so einer Selbstverständlichkeit, da ist auch noch Sex bis ins hohe Alter gegeben, einfach weil er auch Sportlergene hat und so. Hat eine Wurstfabrik noch nebenbei als zweites Geschäft. Also das ist auf jeden Fall Uli Hoeneß. Gar
du
keine
Frage. Du müsstest dann die Geschäfte von dem weiterführen. Du müsstest von 0 auf 100.
Nee, der ist ja nichts mehr. Der macht ja nichts mehr. Der macht so ein bisschen hobbymäßig eine Wurstfabrik. Ansonsten zählt er sein Geld und hofft, dass er nicht allzu viel Geld beim Börsenspekulieren verliert.
Wo wir gerade bei Uli Hoeneß sind, muss ich nochmal weiter. Also vielen Dank erstmal. Das ist für mich so ein neues Spiel. Du darfst im Körper eines Prominenten.
Darf ich dir auch einen, geben?
Ich freue mich drauf, ja.
Grönemeyer oder Grönemeyer Westernhagen?
Grönemeyer.
Warum?
Ohne mit der Wimper zu zucken, Grönemeyer. Weil der einfach, he's got his shit together. Mehr als Marius, wo ich nicht mehr weiß, was das eigentlich alles soll. Das Pfefferminz-Experiment hat er jetzt rausgebracht. Eine Platte, wo er nochmal die Pfefferminz im Bluesrock nachgespielt hat. Mit geilen Musikern, muss man sagen. Der hat sich geile Musiker und der macht, was er will. Problem ist nur, dass das seit 5, 6 Platten komplett irrelevante Scheißmusik ist. Das ist leider wirklich so. Und der hat die mega abgeliefert. Ich finde auch, dass es ein cooler Typ ist. Bestimmt. Ich habe ihn nie kennengelernt. Aber Grönemeyer hat mich immer mehr berührt. Grönemeyer macht es aktiv im Leben. Er hat auch jetzt eine junge Freundin einfach. Und also ich glaube Marius auch.
Okay, noch ein. Birgit Schrohwange oder Frauke Ludewig?
Birgit Schrohwange, ohne weiteres.
Warum?
Weil du ein gutes Sexleben hast, wenn du Birgit Schrohwange bist. Weil du eine tolle Frau bist, die sie einfach ihr Ding gemacht hat. Und die
würdest du sagen, dass Frauke Ludewig keine tolle Frau ist?
Ist auch eine sehr tolle... Frauke Ludewig hat uns unsere Insta-Story irgendwie... Ich habe mir ganz liebe Grüße vorgesagt. Frauke Ludewig hängt aber zu viel mit Celebrities rum, während für mich Birgit Schrohwange
nicht.
Auch mehr
Celebrity... Glaube ich nicht.
Obwohl, ja, aber für ihren Beruf. Ich mag die beide. Jetzt geht's nach Äußerlichkeiten. Ich wäre lieber in dem schönen Körper von Birgit Schrohwange gefangen, wenn es nach mir ginge.
Ah, das ist aber, ich finde, das ist heikel, was
ist, ja, das ist ein Statement. Wieder, das ist jetzt wieder, das ist jetzt, was war das jetzt sexistisch oder was?
Nee, das ist ein Statement einfach. Ich hätte Frauke Ludewig genommen. Ich hätte, weil ich...
Weil die auf du und du glaube, mit George Clowney ist.
Nee, weil ich glaube, dass Frauke Ludewig auch die 17 Regeln des Zen befolgt und in sich ruht. Aber Birgit Schrohwange eigentlich auch.
Ja, natürlich. Ey, das ist also schwierig. Also, wenn ich switchen könnte, eine Woche Birgit, eine Woche Frauke, wäre auch cool. Aber ich würde, nee, Birgit eindeutig nehmen. Die hat auch gerade so eine schöne Melange.
Hat die nicht irgendwie so einen 14-jährigen Freund irgendwie? Ist das nicht so? Hat die so einen ganz jungen Freund?
Ich glaube, der Freund ist deutlich älter als 14 und ich finde, auch als Frau hast du dir, guck mal jetzt, schön für die Credibility da draußen. Ich finde auch als Frau hast du genauso, wenn Männer sich das Recht nehmen, eine junge Frau zu haben, warum darfst du als Frau das nicht tun? Du musst doch als Frau auch die Rechte haben.
Und hört ihr das, liebe Kinder von Olli und Jan? Hört ihr das, wie Olli nämlich auch, liebe Töchter von Olli und Jan? Ja. Olli meint es nämlich genauso wie der Jan. Er hat es nämlich vorhin auch schon gesagt.
Ja. Es ist genau das gleiche Recht für eine Frau, das gleiche zu tun. Aber die Sache ist nur, das Problem an dieser Regelung ist, Männer haben auch viel Scheiße gebaut, Weltkriege angefangen und so. Ich weiß nicht, ob das Gleichberechtigung ist, wenn Frauen die gleiche Scheiße nochmal machen. Also ich weiß auch nicht, ob es so schlau ist, sich einen Partner zu holen, der irgendwie 10 Dekaden älter, jünger ist als du. Abgesehen davon, dass er vielleicht rammeln kann wie ein Karnickel, kann ich mir vorstellen, dass das ansonsten sehr langweilig ist, wenn er dann Playstation danach irgendwie spielt und nach 5 Minuten wieder Sex will. Also als Junge, als Frau, ganz ehrlich. Also
langweilig, er will schon wieder Sex. Ja, spielt zwei Level durch, irgendwie Call of Duty und dann will er schon wieder boom. Oh Leute, ganz ehrlich, ich wollte jetzt gerade irgendwie Marmelade kochen. Was man halt so macht als Frau, die ein bisschen älter ist.
Ja, genau. Das macht man auch mal als Frau. Und vor allem willst du auch einfach nur mal die Sehnsucht bei mir, ein Buch zu lesen und mit niemandem reden zu müssen und niemand fordert Geschlechtsverkehr ein oder so. Finde ich auch ein gutes Leben, ganz ehrlich. Umso älter ich werde. Das ist so, ohne diese ganzen Kram und auch diese, oh Gott, hoffentlich, vielleicht melde sie noch heute Abend, vielleicht ruft Julia noch an, dann könnte ich mit Julia heute Abend noch was machen oder sonst was. Jetzt geknackt, keine Ahnung, was das war.
So, pass auf, dann jetzt eine letzte noch. Weil ich
der Sensenmann klopft an. Die neue Rubrik übrigens. Der Sensenmann klopft an.
Der Sensenmann klopft an, guten Tag!
Ja, Jingle für die nächste
Pass auf, zwei zur Auswahl. In welchem Körper, welches Leben müsstest du weiterleben? Flair oder Bushido?
Ja, Bushido natürlich.
Ah.
Ey, also, ja, und du?
Absolut. Also liebe Grüße auch an Flair und so, aber nee, ich finde auch...
Ich finde, ganz ehrlich, die sollen wieder einfach
ganz kurz,
geile...
Ich schicke das mal im, ich schick dir jetzt...
Ja, du hast das getragen, ich kenne das, du hast das einmal...
Ich trage gerade den Maskulin-Pullover von Flair und
ich würde ihn auch tragen, wenn er mir einen schickt.
ich hab den gekauft, der hat 4 Wäschen mitgemacht, oder 5 Wäschen. Die Aufnäher fusseln alle. Es ist tatsächlich, auf der Jogginghose, der Print, ist total verwaschen. Dieses aufgenähte Ding sieht wirklich aus, wie aus dem, muss man das irgendwie mit Handwäsche waschen? Oder wie macht das dann irgendwie, muss vor mit Flairs Palmolive-Fingern wird das dann irgendwie so die Fasern gerubbelt, damit das lange hält, weil das ist echt, das sieht wirklich aus, das habe ich vor einem Jahr habe ich das gekauft und das sieht wirklich echt aus, als würde das hier 15 Jahre schon bei mir durch den Wäschekreislauf laufen. Das sieht nicht mehr gut aus. Liebe Grüße mal an die Produktcontroller aus dem Maskulin-Label. Ja. Wollten wir nicht eigentlich auch T-Shirts machen für den Auftritt?
Hast du gesagt, das schaffen wir gar nicht
mehr. Ja, aber habe ich nicht mehr hingekriegt.
Du wolltest einen großen Dildo, so ein, wo das Böhmi steht. Ein Schein.
Und du bringst wirklich noch Sachen aus deiner Wohnung mit, die du versteigerst oder verkaufst dann davor?
Ja, hast du nicht auch noch ein Kinderzimmer in Fegesack irgendwo im Elternhaus, wo du doch Sachen raussuchen kannst?
Nee, die sind ja alle, nachdem ich beim Fernsehen zu großem Erfolg und Geld gekommen bin, sind die alle in andere Städte gezogen. Ich habe ja, ich hab so
einen riesen Nacken. Familie Böhmermann Ferien. In Kalifornien, lebt mit Wendler nee. Zusammen in Florida. Geil. Böhmermann.
Genau.
Das machen die nee, Verwandten.
Ich fand als Kind immer, ich war früher Mickey Mouse Abonnent, ich fand es immer als Kind schon faszinierend, im Disneyland in Florida, das Epcot Center. Und es war günstig zu haben über Immobilien-Scout. Und ich habe das Epcot Center gekauft und da habe ich für meine ganze Familie Wohnungen reingebaut. Meine Familie wohnt in Florida, ohne Witz,
in Orlando, Haus an Florida. Haus mit Michael Fendler, Tür an Tür.
Nein, im Epcot Center im Disneyland. Ich möchte auf die Fidi und Bumsi Playlist, bevor wir gleich zum Abschluss kommen, nochmal ganz kurz doch einen Hip-Hop-Track draufpacken. Und zwar ist er jetzt sehr mainstreamig, aber es ist Sio und Hasch.
Finde ich auch gut. Ich will auch keine
Farbe. Hey, Tanbusch. Ja, und Bon Tanbusch. Hasch, und Qatar ist Produzent. Und allein das Wort Tanbusch. Und wenn man irgendwie sich die im Rheinland auskennt und Tanbusch kennt und die Welt in Tanbusch. Die
Sio-Platte habe ich mir auch angehört. Den mag ich ja auch. Den finde ich auch lustig. Das ist auch so ein Problem
lustig.
Als Musiker. Das ist, wirst du gar nicht so merken. Das ist so laut gemastert inzwischen, die Musik, dass der Beat, damit du das auch überall auf Spotify und so auch abspielen kannst, und laut auf deinem Handy meine ich so, ist das gemastert. Die Musik hat keine Tiefen, keine Mitten mehr oder so, sondern es ist nur noch grell und nur noch eine Höhe beim Mastering. Das stört mich. Und was mich auch noch stört, ist, dass die Musik gerade so verkommen ist, dass alle nur noch zwei Strophen, jetzt habe ich eine Mail bekommen, zwei Strophen.
Von wem hast du eine Mail bekommen? Lies mal kurz vor, bitte.
Warte mal kurz. Von wem habe ich die Mail bekommen?
Möchte gerne mal wissen.
Netflix, an Einloggen in ihrem Konto. Wir haben bemerkt, dass sich jemand neu in ihr Netflix-Konto
Ganz kurz, wie kann das sein? Wir nehmen hier gerade eine Sendung auf. Das kann nicht sein, dass du jetzt nebenbei Netflix guckst. Nee, das heißt, du teilst deinen Netflix-Account mit irgendwem.
Ja.
Du teilst einen Netflix-Account mit jemandem.
Ja.
Du weißt, dass Netflix, weil es ist eigentlich nicht erlaubt. Hast du die AGBs mal gelesen?
Wieso? Du hast doch fünf Möglichkeiten. Du kannst doch fünf Leuten in deinen
Haushalt. Aber nein, darfst du nicht. Du darfst, nein.
Dann sollen die das schwieriger für einen machen. Also dann sollen die das auch so machen, dass das nicht möglich ist. Ich kann's ja machen. Ja.
Ist mir doch egal. Das Olli Schulz Prinzip. Wenn das so einfach ist, aus dem Supermarkt Sachen zu klauen, das ist doch nicht mein Problem.
Ja, wenn das so, nee. Eine Sache noch. Es gibt natürlich auch noch gute Hip-Hopper oder sonst was. Es sind viele Sachen daran, mich stören. Das Musik nur noch zwei Minuten lang ist, noch Strophe, Refrain, damit das irgendwie auch genug geklickt wird bei Streaming-Anbietern, finde ich irgendwie auch schwach. Entweder du hast was zu sagen und machst drei lange Strophen, ja, und machst da irgendwie einen richtigen Song und machst deine Musik nicht so, dass die irgendwie schön viel geklickt wird. Und eine Sache, es gibt Fatoni und so, die machen coole Sachen. Schickt mir bitte nicht jedes Mal, wenn ich sowas sage, hier, den musst du mal hören, der kommt bei mir irgendwie aus Münster, den kennt noch, und der macht echt starke politische Sachen, das musst du mal hören. Ja, wenn ich das irgendwann höre, höre ich das, aber ihr müsst mir nicht mehr Hip-Hop-Links schicken von Leuten. Ich werd alt, ich werd komisch, ich werd ein seltsamer Typ, ja. Du müsst ihr mit leben. Hör dich nicht, oder ihr müsst so jüngere Typen hören, die gleiche Scheiße nochmal labern, die wir vor 7 Jahren angefangen haben. Einfach, müsst ihr jemand anders, ja, müsst ihr euch, sorry, aber es ist Progress, wie du immer so schön sagst hier, das ist Progress.
Es ist Progress. Es ist einfach Progress. Es ist die Gegenwart kennt kein Anhalten. Die läuft immer weiter.
Das fand ich auch so merkwürdig, ganz ehrlich, bei dieser, sorry, ich komme so ein Rederausch, an meinem Altenheim.
Ja, ich merke das schon.
Dass
ja,
so viele Leute gesagt haben bei meinem, bei der Sendung, ja, ey, voll die gute Message, man muss mehr im Jetzt leben und nicht im Gestern und im Heute. Aber ich finde, es ist so eine der Ur-Messages, die man, also Sachen, die man eigentlich wissen sollte. Und da merkt man auch so ein bisschen, dass gerade die Leute wirklich so ein bisschen, also diese Resonanz hat mich so gewundert, weil ich dachte, das ist eine schöne Sendung, aber es hat so viele mitgenommen und da merke ich, dass wirklich so eine klaffende gesellschaftliche, also dass die Menschen so in Gruppen leben. Es gibt die, die so im Internet aktiv sind jeden Tag, gibt es welche, die haben das gar nicht, dann gibt es alte Menschen und irgendwie finden alle nicht so zueinander so ein bisschen. Und deswegen fand ich diese Resonanz da drauf und viele, ich rufe sofort meinen Opa an. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist selbstverständlich, dass man ab und zu sich bei seinen Verwandten meldet und diese Resonanzen drauf haben mich auch ein bisschen traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, wie viele Menschen so einen Bezug verloren haben. Manche schreiben auch, interessant zu sehen, was ganz normale Leute so denken. Und dann denke ich, wer bist denn du? Nur weil du vielleicht irgendwie einen Instagram-Account hast mit 30.000 Followern und jeden Tag deine Schnauze irgendwie abfotografierst und dann schreibst Person des öffentlichen Lebens, bist du doch nicht wirklich eine Person des öffentlichen Lebens. Du bist eigentlich nur ein ganz normaler Furz, der einen Instagram-Account hat. Diese ganzen Bitches, sorry, ich bin heute so drauf, die jeden Tag, die Schnauze hier, die ganze Tag, ja, guck mal mein Gesicht, ich gehe manchmal so auf Profile vom Schlaf aus Langeweile und dann ist irgendeine Olle oder auch irgendein Typ, der sich jeden Tag mit seinen Muskeln zeigt, 250.000 Followern, Mindset stabil, das ist irgendein ganz normaler Horst aus dem Bodybuilding-Studio, den irgendwelche Leute geil finden, weil er irgendwie jeden Tag postet, dass er Muskeln hat, oder eine Olle, wo sich dann irgendwie die Hälfte der Community einen drauf schrubbt, weil sie jeden Tag irgendwie so ein Fick-mich-Bild irgendwie veröffentlicht und dann denkt sie, sie ist eine große Person, Person des öffentlichen Lebens und denkt dann, interessant, was ganz normale Leute so denken. Und ich denke mir so, du bist doch das letzte ganz normale Arschloch, wie alle anderen auch gerade, die so einen blöden Instagram-Account haben und sich darüber machen, Person des öffentlichen Lebens.
Kann man das einstellen bei Instagram?
Ja, kann man, glaube ich, einstellen. Also ich sehe bei ganz vielen Leuten, Person ist, und denkst du, wieso Person? Gehst du jeden Tag nackt auf die Straße und machst da so eine Performance-Show oder was? Oder bist du Person des öffentlichen Lebens, weil du irgendwie Instagram benutzt?
Hm. Guck mal,
ich bin auch schon wieder jetzt. Irgendwie würde ich...
Du bist mega in Rage. Das liegt wahrscheinlich daran, weil du unterbewusst diesen leichten Hass auf Fegesack schon entwickelt hast, obwohl ich dir nur davon erzählt
ich
habe.
Ich freue mich total auf Fegesack.
Und weißt, Jan, wusstest du eigentlich, wusstest du wirklich, dass während wir aufzeichnen, während wir im Bürgerhaus Fegesack sind, dass am Bürgerhaus Fegesack, auf dem Sedanplatz, der übrigens nicht benannt ist nach einer Schlacht im Ersten Weltkrieg, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, sondern nach einer Schlacht, der Siegesschlacht der 1870-71 Krieg Deutschland gegen Frankreich, wo wir mal gewonnen haben, oder das Deutsche Reich, der große Krieg, der das Deutsche Reich vereint hat, und ja, das war eine große Schlacht, wird benannt nach dieser Schlacht und nicht nach einer Schlacht im Ersten Weltkrieg. Das war Verdun. Ich habe es verwechselt mit der Verdunstraße in Schwachhausen, das ist, glaube ich, die, wo die, da schließt sich der Kreis wieder, Waldorfschule in Bremen ist, oder ist es die Loanie-Straße? Ich weiß es nicht mehr.
Ich war dieses Jahr in Verdun und hab mir da so eine Festung angeguckt, tatsächlich.
Verdun klingt aber auch so jemand, der bei Queen of Drags mitmacht. Ja,
hallo, ich bin der Verdun. Ich mach
Verdun, Loanie und Sita.
Ich mache eine Mantel- und Degenshow und zwar nur mit Degen heute, nackt. Das ist die große Show von Verdun.
Verdun.
Die haben da ewig lange gekämpft. Es war eine der grausamsten Schlachten des Ersten Weltkrieges. Übrigens, in Verdun.
Wir fahren heute wirklich mit geschlossenen Augen Autorennen, ganz ehrlich. Wir fahren eine Autorallye mit geschlossenen Augen. Grausamste Schlacht der Welt. Queen of Drags. Mit Degen gekämpft. Verdun. Da sind viele Millionen Menschen gestorben.
Jan, lass uns wieder schöne Sachen. Und wir sind gleich nochmal da und ich packe jetzt noch drauf für euch aus meiner privaten Zeugsliste. Ich habe eine Liste, die findet man nicht mehr, weil 1000 Leute sich auch ihre Liste Zeugs nennen. Bei mir sind so gemalte zwei kleine Figuren drauf. Ich packe den Song drauf von Eddie Barman, gecovert Dancing in the Dark, von Bruce Springsteen gecovert, aber ich mag diese Version so wahnsinnig gerne. Die packe ich rauf. Und ich glaube, ich habe den neuen Baxter Dury Song noch gar nicht raufgepackt. Slumlord
von Baxter Dury. Nee, ist auch schon aufgefallen.
Und Max,
ja, das gibt's doch gar nicht.
Ich liebe Baxter Dury. Wirklich. Den liebe ich schon so lange und jetzt wird er langsam endlich populär und ich freue mich wahnsinnig drüber, weil der hat's verdient. Der bringt alle drei Jahre einfach eine Mega-Platte raus mit schlauen Texten und ist ein cooler Motherfucker. Hier ist Slumlord von Baxter Dury und alle anderen Sachen noch auf unserer Fidi- und Bumsi-Liste. Und dann erzähle ich dir gleich noch, wie es bei Frozen 2 war.
Aber nicht spoilern.
Ah, am Ende sterben alle.
Okay, bis gleich bei Fest und Flauschig, hier bei ihrem Spotify. Anbieter des Streamingdienste.
Ja, ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne. Ne? Ja, ich muss sagen, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser, ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, ja, hat er gekriegt.
Bam. Bam. Provinzielle Verhältnisse ist der Titel der heutigen Sendung. Und ich wollte ganz kurz, während die Leute gerade Musik gehört haben, oder merken die Leute das eigentlich, dass wir eine Pause machen zwischendrin? Merken sie, glaube ich, nicht. Ich habe Olli so viel von Fegesack noch erzählt. Ja. Also pass auf. Und zwar, wenn du dann nämlich vom Bahnhof Fegesack Richtung Hafen läufst, das ist eine super schöne Strecke, kann man unten am Fluss hochlaufen. Maritime Meile. Super schön. Es ist ein Fähranleger. Übrigens, Bremen-Nord ist ja direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Auf der anderen Weserseite ist Niedersachsen. Und das war früher richtig ein dickes Ding. Und weil da so viele große Schiffe auf der Weser langfahren, also wir haben richtig fette, riesige Ozeandampfer, die in den Bremer Freihafen fahren, gibt es keine Brücke, es gibt nur einen Wesertunnel, ein bisschen weiter flussaufwärts, und muss man die Seiten wechseln mit einer Fähre. Und es fährt in Bremen-Nord oder in Fegesack am Fähranleger eine Fähre regelmäßig, ich glaube dreimal, viermal, fünfmal die Stunde nach Lemwerder. Liebe Grüße an alle Leute in Lemwerder. Das ist nämlich das Gegenstück von Fegesack auf der anderen Seite der Weser. Und da ist auf jeden Fall, da geht's dann direkt hoch in die Fußgängerzone. Und dann kann man schön durch die Fußgängerzone, wenn man möchte, an dem Hotel Strandlust vorbei. Das ist das Abibal Hotel.
Und ist das denn eine Kette? Strandlust? Das kommt mir bekannt.
Nein, garantiert nicht. Habe ich mal früher für die meine Website gebaut.
Das klingt aber auch
vor 20,
so
25 Jahren oder so, als Nerd.
Die gestresste Businessfrau macht Urlaub im Strandlust-Hotel.
Nee, die Strandlust, das war früher wirklich ein echter Strand, inzwischen ist alles zubetoniert. Und auch da wieder überall so Walartefakte, das ist so eine riesige Walflosse, auch aus Bronze, die aus dem Boden rauskommt. Das ist ein Riesending, weil nicht so viel passiert ist in Fegesack. Ist halt der Wal, der einmal da angeschwemmt wurde, ich glaube auch halbtot, vor 500 Jahren, der ist ein Riesending. Ja. Und
Gustav Heinemann und die Halle, in der.
Und Gustav Heinemann. Und der berühmte Afrika-Forscher Gerhard Rolfs, der ist in Wolga geboren in Bremen-Nord, aber ich habe mich noch nie mit dem befasst. Finde ich auch sehr langweilig. Alles heißt wie der.
Also du bist mit anderen Worten eigentlich die bekannteste Person aus Fegesack, oder? Die andere, also
zusammen mit dem Wal, ja, mit dem Wal. Vielleicht eines Tages wird mein Kiefer auch ausgestellt. Der Böhmermann-Kiefer, so ein kleiner Menschenkiefer, der erstmal so 300 Jahre da so einfach als Knochen steht. Und dann irgendwann tritt da einer drauf und dann wird dann ersetzt durchs Bronzeding, dann wird der als Original aufwendig restauriert. Aber fände ich eine schöne Idee. So in Kunstharz gegossen, einfach in Fegesack am U-Kick aufgestellt.
Das wird aber erst gemacht, wenn du schon tot bist und dann wird vielleicht die Eröffnungsrede halten. Irgend so einer. Für mich war Böhmermann immer einer der ganz Großen. Und dann wird da irgendwie so ein Kiefer.
Nee, Christoll sagt dann sowas wie, Jan Böhmermann hat nicht immer gute Arbeit abgeliefert. Ich fand ihn nicht immer lustig. Aber er hatte schon seine Berechtigung.
Er hatte seine Momente. Er hatte seine Momente.
Was wäre die schlimmste Person, die auf deiner Beerdigung eine Rede halten könnte? Wem würdest du Testament?
Die großen fünf Albträume, die auf deiner Beerdigung die Rede halten. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Das machen wir, können wir im Fegesack machen. Die fünf schlimmsten Menschen, die bei deiner Beerdigung die Rede halten könnten.
Ah, sehr gute Idee. Das machen wir. Ich muss noch ganz kurz sagen,
ich sag's jetzt gleich. Ach, Jan, ich wollte eine Sache erzählen. Ich habe Frozen 2 gesehen.
Darf ich ganz kurz nochmal eben meine Erwachsenenverletzung? Ich hab Zitronenbäume reingetragen und habe es im T-Shirt gemacht. Ich habe in Schöneberg es war wahnsinnig kalt die Woche in Berlin. Ich habe so eine schöne Dachterrasse und habe tatsächlich angefangen. Ich habe von ganz vielen lieben Freunden Topfpflanzen geschenkt bekommen zum Geburtstag von Lebensmenschen habe ich so tolle Pflanzen bekommen. Da muss ich reintragen, weil Frost ist. Und da habe ich im T-Shirt die Zitronen reingetragen. Und ich habe mir den ganzen Oberkörper zerkratzt. Ja. Ich sehe aus, als hätte ich irgendwie bei Cats mitgespielt. Also, und zwar in der Version mit den echten Katzen. Cats, die Version mit den echten
Cats, jetzt mit echten Katzen auf der Bühne.
so ein ambitioniertes Musical-Projekt von irgendeinem Freak aus Hamburg, der von irgendwelchen Investoren Geld zusammengekratzt hat und jetzt Cats machen möchte, nochmal in der alten Flora oder in der neuen Flora, aber jetzt mit echten Katzen. Und dann richtig 3 Jahre versucht, Katzen das Singen beizubringen. Ja, und alle halten ihn für verrückt. Aber dann kommt das Lokalmagazin von Hamburg 1 und macht berichtig. Einmal die Woche ist er bei Hamburg 1 und dann kann eine Katze schon irgendwie Schimmelschenk singen und Rumpeltigger und so.
Genau.
Und
auch extra groß, die wurden alle gezüchtet bei Siegfried und Roy irgendwie im Silicon Valley. Das sind so Katzen, so überdimensionelle Riesenkatzen, die sprechen können. Und dann, also der hat darauf hingearbeitet. Ja, das wäre geil. Der Slogan, Cats, jetzt mit echten
Katzen. Phantom der Oper, jetzt mit echten Phantomen.
Jetzt mit echten Phantomen. Ja, kann sein, dass das irgendwann wirklich erst passiert, aber dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr da.
Ja, dann plastiniert am Utkick oder unter die Erde gebracht von unseren fünf Ex-Freundinnen. So, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte nur kurz von meiner Verletzung erzählen.
Dass aber die großen fünf Oberkörper Verletzungen, die man nur als Erwachsener haben kann. Kleinen Fußbrechen, wenn man im Puff nicht weiß, dass da eine Leiste ist beim Bett, wenn man. Also, Quatsch.
Weil man den Puff noch nicht so gut kennt.
Wenn man einen neuen Puff hat und man kennt die Fußleiste noch nicht vorm Bett und bricht sich da irgendwie, wenn man von Ruanda gerade auf, also so, und bricht sich einen kleinen Zeh. Fußbrüche im Puff.
Das ist und auch im Bekanntenkreis sagen, ich kannte den Puff noch nicht so gut. Ich wusste nicht, wo da die Leisten sind.
Die haben den Puff umgebaut, die haben jetzt so Fußleisten für die Kabel, weil die haben jetzt so ein iPod-Aufladegerät haben die jetzt im Zimmer und dafür müssen die neu verkabeln und haben jetzt so eine Sicherung.
Weißt du, die haben hier so Festivalverkabelung auf dem Boden mit diesen komischen Gummidingern, wo die Kabel reingesteckt werden, weißt du? Wo immer so Klappen drauf sind. Weißt du, wo du die Kabel reinlegst? Du bist doch Roadie, kennst du die Festival-Kabelkanäle, die auf dem Boden. Ich habe das übrigens mit dem zerkratzten Oberkörper erzählt, dass ich euch nächste Woche, wenn wir nach der Show Gefühle und Körperlichkeiten austauschen, dass ihr euch nicht wundert, warum ich so zerkratzt bin. Das habe ich einfach nur mal vorweg gesagt.
Dass Frauen auch vielleicht Salben mitbringen, milde Salben, die diese Wunden schneller heilen lassen.
Bitte bringt nächste Woche noch viel gesagt Bepanthen mit.
Bringt Salben mit. Es wird ein langer Abend. Bringt Salben mit, es wird wehtun. Und wir freuen uns sehr, dass das noch stattfindet dieses Jahr. Und ich freue mich, dass wir danach auch ein bisschen Pause haben, Jan. Es ist mal wieder der Punkt gekommen, wo wir gute und mittelmäßige Sendung gemacht haben und wo wir uns einfach mal wieder die Batterien aufladen werden, nachdem, wenn wir lebend aus Fehlgesang rauskommen. Und ich wollte eigentlich noch kurz erzählen jetzt noch, dass ich Frozen 2 gesehen habe und dass er sich lohnt. Das ist eigentlich schon fast alles, weil ich will nicht spoilern. Ich sag nur, es ist eine sehr dramatische Szene in dem Film und genau in der Szene war ich gerade auf Klo und ich kam wieder, waren irgendwie 200 Kinder im Kino und auf einmal sahen alle wirklich wie apathisch da geguckt. Ich dachte, was ist denn jetzt hier passiert gerade? Und habe ich die wichtigste Szene des Films verpasst. Und was ich sagen muss, Harvey Kergeling spricht Olaf den Schneemann und das spricht er so wahnsinnig gut, finde ich. Also das ist wirklich, also, und das ist auch so eine Sache, die ich sehr liebe. Otto spricht Zitter das Ding und er spricht Olaf den Schneemann. Ich habe nicht viele Wünsche für mein Lebensalter noch Abend, aber so eine geile Rolle, die ich immer wieder spreche, wo man meine Stimme hört, wenn ich später auch mal tot bin und man sich noch an diese Stimme wenigstens erinnern kann. Der Rest ist sowieso nicht so wichtig.
Aber nicht so ein B-Movie, so, wo irgendwie so eine griechische Göttertragödie oder so ein Kultpapagei oder sowas. Das muss schon einer so ein A-Disney-Movie sein. Und ich würde gerne den Bösewicht sprechen. Das kann ich ganz toll.
Das
würde auch super passen.
Und
du bist wirklich, ohne Witz, du bist das lustige Chamäleon und ich bin der böse der Typ, der Kalif werden möchte anstelle des Kalifen. Und Sascha Dräger, der Tarzan spricht, oder Oliver Rohrbeck spricht dann die männliche Lied und die weibliche Rhea Harder spricht die weibliche.
Genau, wir sind auf, dass wir uns gleich einlisten wollen bei den besten Synchronsprechern, spricht schon wieder dafür, was für einen narzisstischen Gedankengang wir haben. Aber wir bieten
narzisstische Vollidioten von Spotify völlig zu Unrecht an zu langer Leine gehalten.
Zu langer Leine gehalten.
Das ist unser Grundproblem.
Grundproblem, es gibt keinen, der uns bändigt. Es gibt keinen, der sagt, Olli, das mit dem Hip-Hop, das ist doch gehört der Jugend, macht das doch nicht immer so schlecht und so. Aber es tut mir auch alles immer wahnsinnig leid, sobald die Sendung vorbei ist, aber so leid dann auch nicht. Also mit anderen Worten, es ist schön, dass wir hier diese Sendung haben, dass wir so reden können. Ich war, letzte Geschichte für heute, die ich noch erzählen will. Ich war vorgestern bei Jim Jefferies. Ich habe die große Stand-Up-Comedy-Reihe gemacht. Ich war bei Louis C.K., ich war bei Ricky Gervais am Sonntag.
Wie war's bei Ricky?
Im Nachhinein hat Ricky Gervais, alle haben Jim Jefferies sehr abgefeiert, jetzt gerade vorgestern. Mir war es ein bisschen zu viel, da werden Leute sagen, ja, ausgerechnet, du sagst das. Mir war es ein bisschen zu viel Ficky-Ficky und Scheißhumor auch irgendwie. Und ich habe mich ein bisschen gewundert bei Jim Jefferies. Es war ausverkauftes Tempodrom. Ich habe auch viele deutsche Nachwuchs-Comedians gesehen. Und alle haben so abgegackert über Sachen, wo ich, also ich fand ihn auch gut. Ich fand Ricky Gervais aber deutlich besser im Nachhinein, weil der einfach klüger ist, weil der mit einem Lachen dir Sachen ins Gesicht ballert. Und Jim Jefferies, da habe ich das Prinzip inzwischen erkannt. Und dann denke ich auch so ein bisschen, ich habe viele Leute da gesehen, von denen ich glaube, die haben alle einen anonymen Twitter-Account und dann sagen ganz schnell mal, der ist aber nicht mehr politisch korrekt. Die haben da abgegackert bei dem über Sachen wie, ich scheiß mir in die Hose, weil meine Freundin nicht rechtzeitig einen Schlüssel findet für die Wohnungstür und ich kacke in die Hose und alle so, Und ich denke mir, willst du das gleiche auf Deutsch erzählen? Willst du wahrscheinlich sagen, oh, ist das billig, billiger Humor. Und Jim Jefferies ist halt ein halbwegs relativ gut aussehender Typ und wenn der allerdings irgendeinen Skandal hätte, würden ganz viele Leute sagen sofort, da habe ich immer gewusst, bei dem Humor und so. Das ist halt die interessante Gratwanderung, auch bei Bill Burr. Stand-up ist so eine der letzten Bastionen, wo du gerade so Sachen sagen kannst, für die du sonst überall so, Jim Jefferies erzählt so eine Geschichte zwischendurch. Ich liebe Gangbangs, ich gucke nur Gangbangs bei Pornos mit verschiedenen Rassen, das finde ich am geilsten. Ohne Pointe und alle so, Und wenn ich es auf Deutsch sage, würden alle sagen, du bist ein perverses Schwein, Olli Schulz. Als Beispiel nochmal, der haut so eine Sachen da raus und das ist dann auch alles mutig und so, aber im Nachhinein fand ich Ricky Gervais witziger. Das wollte ich kurz sagen, weil der hat schlauen Humor, der bringt dann auch so, der hat auch ein geiles Vorprogramm, so einen Typen, der erzählt hat, ein britischer Astronaut ist irgendwie ins All geflogen, war irgendwie ewig lange in der letzten Raumstation außerhalb uns, also in unserer Galaxie und ist dann zurückgekommen nach einem halben Jahr und wurde von der Königin zum Ritter geschlagen. Und diese Geschichte einfach, dann machst du das Futuristische, was es gibt und kommst zurück und wirst zum Ritter geschlagen. Das hat er aber alles so pointiert und klug gemacht und manchmal finde ich genau solche Gedankengänge besser, als wenn es nur derbe ist und Jim Jefferies war mir ein bisschen zu derbe im Nachhinein. Und ich finde, wie gesagt, das ein bisschen, manchmal habe ich es überlegt, aber Ricky Gervais habe ich geliebt. Und vor allem, der kommt auf die Bühne und sagt doch erstmal, Ich werde ein paar Sachen sagen, die vielleicht Leute über, ich werde über tote Babys reden, ich werde über das reden und erzählt das alles so, macht dann gleich einen Witz, Frauen haben auch Recht und alle lachen und meint, hey, für alle Frauen, es gibt auch witzige Frauen auf der Bühne, es ist nicht hier eine Männerdomäne, nenn mir mal kurz eine Frau und alle lachen, aber er macht das auf so eine Art und Weise, dass die Leute merken, ja, der ist klug und bringt jetzt diese krassen Witze und das ist vielleicht der große Vorteil von Ricky Gervais allen anderen gegenüber, dass der europäische Intelligenz beherrscht, wenn ich das mal so ganz doof sagen darf.
Das ist sehr, sehr schön, lobend, aber gleich auch so ein bisschen Kontinentalrassismus. Ja. Das ist super, das ist eine super Grundlage für ein eigenes Comedy-Programm.
Ich will ja gar kein Comedian, ich will ja gar kein Stand-Up-Comedian werden. Ich will auch gar nicht, das war vielleicht auch ein bisschen doof ausgedrückt. Ich wollte nur sagen, er wirkte für mich, es wirkte einfach smarter, positiver und...
Ich habe auch mehrere Kollegen von mir sind aus der Redaktion auch nach Berlin gefahren zu Ricky Gervais. Ich habe leider noch nicht die Gelegenheit gehabt, weil so viel Weihnachtsfeier und Vorbereitung war. Es war wirklich viel Arbeit diese Woche, mit denen zu sprechen. Aber ich werde das direkt mal nachholen und mal abfragen, ob was die besser fanden, Jim Jefferies oder Ricky Gervais.
Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand Louis C.K. am besten, wenn ich die drei alle auseinander...
Sexistisch
und das ist der Schlimmste oder so. Das stimmt alles gar nicht. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir nicht hier... Da ist gerade der große verteufelte Haken in dieser Welt, dass wir einerseits gehen da... Ich meine, der spielt zwei Abende in Israel irgendwie und die Leute lachen und es ist ausverkauft. Da können Stadion da voll machen, macht politisch unkorrekte Witze. Auf Twitter wird er komplett fertig gemacht von den Medien dafür. Und ich glaube, dass da gerade so auch... Das ist ja nur eine von vielen Sachen. Die Welt so verkantet, dass man irgendwie nicht irgendwie auf so einen Diskurs kommt, wo man sagt, ey, der ist wahnsinnig witzig, klug und reflektiert, der hat einen Scheiß gebaut und das sollte man auch nicht geil finden und man sollte ihn auch nicht dafür glorifizieren oder sonst irgendwas und auch nicht in irgendeine Richtung drängen, aber ich glaube wirklich, dass da gerade so verhärtete Fronten von vielen Leuten, die einfach das...
Die Welt ist verkantet, das ist ein Megasatz, die Welt ist verkantet, weil haben wir nicht auch mal gesagt, die Welt häutet sich, als so viele Leute gestorben sind, die man sich für unsterblich gehalten hat, dass die alte Bundesrepublik häutet sich und dann irgendwie und irgendwann kamen die Nazis und jetzt ist die Welt verkantet. Muss zum Chiropraktiker, da muss der Pferdeflüsterer mal kommen und muss mal so ein bisschen an der Wirbelsäule rumdrücken und mal so ein bisschen am Bein ziehen, dann macht's knack und dann auf einmal jetzt geht's wieder. So ein Moment muss passieren, weißt du? Aber bitte nicht als Weltkrieg.
Nicht als Weltkrieg, sondern wirklich, das ist wirklich wichtig, dass man aufhört, sich gegenseitig so anzuscheißen. Und ich sag das jetzt auch nicht irgendwie, mich trifft das auch gar nicht mehr. Einer hat mir geschrieben im Instagram zu meiner Sendung, du gibst alten Nazis damit eine Plattform. Du verkommst immer mehr zum weißen alten Mann.
Und ganz ehrlich, alle Leute, die älter als 80 sind, sind alten Nazis hier in Deutschland. Oder älter als 85. Ja, und das sind alles alten Nazis.
Ja, genau. Aber dann auch nicht mal einmal so empathisch zu sein und irgendwie zu denken, Alter, der war 16 Jahre alt, der war bestimmt nicht, du bist aufgewachsen mit diesem Scheiß System, mit diesem scheiß Nazi-System. Du bist als Soldat da reingekommen und hast natürlich irgendwie für Deutschland. Und das kann man alles erzählen. Und es gab Nazis. Das ist so ein schwieriges Thema, Jan, das weiß ich selber. Aber dann denke ich ja wirklich, wenn jemand das denkt, wenn du irgendwie mit.
Wenn das das Erste ist, was du denkst nach so einer Sendung, dass es ein Nazi wird.
Bist du einfach ein missgünstiger, blöder Ficker und auch nicht mehr.
Nee, wir sollten uns jetzt auch nicht, also ich denke jetzt die ganze Zeit an diese komische Currywurst-Geschichte. Das ist schon,
Jan, da gebe ich dir
in weiten Teilen unaufgearbeitet.
Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Viele Sachen sind unaufgearbeitet, das ist wahr, aber nur einfach mit der Totschlagkeule zu kommen, du gibst ja, das ist einfach dumm und das ist auch wirklich unreflektiert.
Pass auf, Ambiguitätstoleranz ist ein tolles Wort, das habe ich ganz neu gelernt. Ich lese mal ganz kurz vor, weil das kennst du, Ambiguitätstoleranz, das ist ein Wort, das wäre sehr schön, wenn wir das vielleicht einführen könnten in den Sprachen. Ich lese mal ganz kurz vor, es wird dir gefallen.
Ja.
Ambiguitätstoleranz, das bedeutet, teilweise auch als Unsicherheits- und Ungewissheitstoleranz bezeichnet, ist die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen.
Ja.
Ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit, widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen. Und das ist das, ich glaube, ich lese noch einen Satz weiter.
Da gebe ich dir vollkommen recht, aber man muss dumme Handlungsweisen
Widersprüchlichkeiten, kulturell bedingte Unterschiede oder mehrdeutige Informationen, die schwer verständlich oder sogar inakzeptabel erscheinen, wahrzunehmen, ohne darauf aggressiv zu reagieren oder diese einseitig negativ oder häufig bei kulturell bedingten Unterschieden vorbehaltlos positiv zu bewerten. Also das Aushalten von Widersprüchen ist the key to success, liebe Freunde. Wahrscheinlich ist es das. Und so ein schönes Wort. Ich glaube, es ist ganz neu ausgedacht. Das habe ich noch nie vorher irgendwo gelesen.
In zwei Jahren ist das Wort wieder politisch ververwerflich. Das sind so neue Wörter,
die dran rauskommen. Nein, das ist ein Wort, das ist so kompliziert und so doof. Ja. Das kriegst du nicht so einfach. Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten von Widersprüchen und von Komplexität der Dinge, die man sieht, Und das Ertragen, ohne darauf gereizt zu reagieren, ist ein Kampf. Ich weiß noch, das hat mich beeindruckt bei den 90er Jahren. Aber das ist ja das Schlimme,
dass ich noch nicht mal gereizt davon bin, sondern auch dann einfach, also ich hätte es jetzt gar nicht mehr erzählt unbedingt. Und dann auch so denke ich so, da regt sich noch nicht mal der Puls, dass ich denke, ich muss dir das erklären, sondern ich denke dann wie kann man nur so dumm sein? Das denke ich dann wirklich. Wenn jemand, der erste Reflex ist, mir zu schreiben, ich gebe alten Nazis eine Plattform, dann denke ich, du bist gerade vielleicht Mitte 20, bist gerade so gefangen in so einer Political Correctness und denkst das alles so, hast aber überhaupt kein Verständnis dafür, wie diese Welt auch funktioniert und dass es alles so nicht ist. Und immer dieser, ich finde es so langweilig einfach auch, dass und junge Leute werden da in so eine Richtung, in so eine, politisch aktiv zu sein, finde ich wichtig. Ich finde, es gibt auch mehrere Aspekte zu Greta und all diesen Sachen. Und du darfst nicht in eine Richtung irgendwas sagen, weil dann bist du gleich auf deren Seite. Und deswegen ist die Welt verkantet.
Wir sollten langsam, mach mal die Musik mal an dieser Stelle, diese Musik mal bitte rein. Es ist das Aushalten von Dingen, die kompliziert sind und das aber nicht gleichbedeutend mit es ist immer alles kompliziert. Ja. Auch ich finde das Einhalten von Prinzipien wichtig und ich kann zum Beispiel, also nee, komm, ich sage jetzt nichts mehr zu Greta. Ich finde das ich finde das so reizend und so interessant, dass Leute, die so fest im Sattel sitzen, sich von einer 16-Jährigen, die grundsätzliche, völlig richtige Sachen in Frage stellt, so sehr aus dem Sattel geworfen werden. Leute, die hier finanziell ausgesorgt haben, die charakterlich feststehen, die gedacht haben, ihnen kann nichts mehr passieren, dass die einfach, weil einer mal eine große Frage stellt, die sie selbst seit Jahrzehnten für beantwortet halten, und auf einmal eine Antwort darauf eine andere ist, als sie gedacht haben, dass sie ist, dass die auf einmal nicht mehr anders können, als sich bei Twitter irgendwie anonyme Accounts zuzulegen.
Ja, das und so ein 16-jähriges Mädchen fertig zu machen. Und menschenverachtende Sachen sagen. Und dann nur sagen, die ist doch krank oder sonst was. Dass das wahnsinnig viele wichtige, interessante Aspekte mit sich bringt. Und das nicht alles da. Das ist auch so, wie gesagt, diese Welt ist verkantet, weil man nicht alles sofort erkennt oder sonst was. Und es gibt immer zwei Seiten zu Sachen. Aber zwei Seiten zu jeder Sache, so mindestens.
Und deswegen provinzielle Verhältnisse. Die Rückkehr zur Familie an Weihnachten, die Rückkehr an Orte, wo Dinge einfach und geordnet scheinen und wo man die Welt noch scheinbar im Griff hat. Das ist extrem wichtig. Oh, ja. Ich würde wahnsinnig gerne zum nächsten Weihnachtszirkus. Habt ihr bei euch im Stadtteil auch so eine Stadthalle, dass wir vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mal bei zu dir hinkommen?
Erst wenn ich weggezogen bin aus Berlin.
Nee, aber was ist in Hamburg, wo du herkommst, ja. Wenn wir jetzt schon nicht im Januar gemeinsam mal zwei Wochen intensiv persönliches Kennenlernen haben?
Können wir machen, Jan, wenn du das willst, dann komm zwei Wochen bei mir rum, ich habe einen großen
Problem. Dass wir beim nächsten Weihnachtszirkus, wenn wir jetzt nächste Woche in Fegesack uns wiedersehen, dass wir dann das übernächste Mal, dass wir dann bei dir in Hamburg, wo du herkommst.
Ja, wir waren ja schon in der Sporthalle. Warte mal,
das stimmt.
Das war mir auch irgendwie, das war gut, aber auch nicht so gut. Also,
wollte ich gerade sagen, es war nicht eine Ausnahmeglanzleistung. Es war schon richtig scheiße.
Ich war sternhagelvoll. Ich habe so viel Whisky gesoffen in der Bühne.
Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, weil ich so aufgeregt war.
Es gibt auch so wütend auf dich. Das kommt ja auch so eine. Das war einer dieser Abende, wo ich auch danach irgendwie im Bett lag und dachte, oh Mann, ey, manchmal bist du einfach so ein lauter Vollprolet. Und dann haben wir auch vielleicht, das ist ja auch so, manchmal hasst man sich selber dafür. Wenn man was, guck mal, wir machen diese Sendung jede Woche, ne? Und manchmal hasst man sich auch und weiß auch selber, das war viel zu doll oder sonst was, aber das Leben ist auch manchmal zu doll. Nächstes Mal, wenn wir in Hamburg sind, würde ich mit dir in Eidelstedt irgendwie mir eine kleine Halle suchen, wo wir vielleicht einen Weihnachtszirkus machen. Das ist ein kleiner, solider Stadtteil.
Ja, wir schauen mal. Oder wir gehen mal nach Süddeutschland oder mal ins Ausland vielleicht. Einfach mal für einen Weihnachtszirkus mal einfach, warum nicht mal nach Hawaii?
Oh ja, Ausland. Ziehst du mit mir ins Ausland? Wollen wir die Sendung nicht nächstes Jahr aus dem Ausland? Wenn du Zeit hast, du hast bis das erste halbe Jahr, muss ich mal kurz abklären.
Ich verspreche dir, ich werde nächstes Jahr viele Sendungen aus dem Ausland machen. Sehr, sehr viele. Viel mehr Sendungen, als dir lieb sein wird, werden aus dem Ausland stattfinden.
Oh, dann komme ich aber vielleicht auch mal, wenn es richtig geil ist, rufst du an, dann komme ich vorbei.
Gucken wir mal.
Thailand ist voll günstig, Olli. Du musst unbedingt rumkommen. So, das war's.
Die haben die Frauen Penisse. Ja. Ist unglaublich.
Es ist unglaublich. Da kriegst du in einem Menschen beides. Frau und Mann in einer Person. Ist der Wahnsinn. Ja. So, jetzt hören wir schnell mal auf hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. Und vielen Dank, dass ihr keine Hate-Nachrichten mehr schreibt und so kontrolliert irgendwie, dass ihr so über den Dingen steht, dass ihr so schwebt. Wie wir das auch bald tun werden. Wir sehen uns nächste Woche im Fegesack oder hören uns aus Fegesack.
Tschüss. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss.